Und hier wieder das Alternativprogramm für alle, die jetzt unter Hausarrest leiden. Wir sind wieder im Homeoffice. Heute ist, glaube ich, schon die 7. Ausgabe. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes sage, viel Spaß. Jawohl, das sind meine Homies. Also Jungs, Frank und Frank, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir gucken mal, was der aktuelle Stand ist. Weil ich muss gestehen, ich habe die letzten zwei Tage gar nicht so viel mitbekommen, was jetzt die aktuelle Entwicklung angeht. Ich habe mit einem Auge immer noch so die Schlagzeilen verfolgt, aber sonst sind mir große Entwicklungen jetzt gerade gar nicht so richtig rein. Gab es irgendetwas Aktuelles in den letzten 48 Stunden, was irgendwann mehr vorbeigehuscht ist?
Also es gab schon Entwicklungen, aber in der Tat, ich stimme dir zu, Robert, ich habe auch so ein Gefühl, dieser harte Rhythmus, dass du fast stündlich irgendwie auf deine Nachrichtenquellen schaust, das ist jetzt nicht mehr so. Also jetzt langsam finden wir auch in der Krise irgendwie so eine Art Normalität. Das geht, glaube ich, jedem von uns so. Und man ist es auch schon ein bisschen überdrüssig. Also man kann sich halt nicht von morgens bis abends nur dieses Thema Corona reingeben. Das würde ich keinem von unseren Zuschauern raten. Und auch für uns ist es so. Aber es ist trotzdem interessante Entwicklung, auch in den letzten 48 Stunden. Vielleicht am interessantesten finde ich, dass jetzt Indien auch einen totalen Lockdown hat. Und das ist sozusagen der größte Lockdown der Geschichte. China hat ja nie das ganze Land runtergefahren. Aber Indien, da leben 1,3 Milliarden Menschen. Das ist jetzt seit heute, glaube ich, im zweiten Tag, also seit vorgestern, sind im kompletten Lockdown. Und das ist krass. Also es ist extrem in allem, weil halt das nochmal so anders strukturiert ist, das Land, und so wenig zu vergleichen ist mit Europa. Und was es dort bedeutet, also ich meine, bei uns haben viele Existenzängste. Manche haben vielleicht auch tatsächlich gesundheitliche Ängste für sich selbst oder um ihre Angehörigen. Beide diese Ängste sind in Indien natürlich für die meisten Leute extrem potenziert, weil es sind so viele Tagelöhner, und in dem Augenblick, wo du nicht mehr arbeitest, isst du auch nicht mehr, und das ist richtig, richtig schwierig dort.
Also ich meine, ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, was es überhaupt heißt, Indien unter Hausarrest zu stellen. Da leben die meisten Leute draußen. Also ich war noch nie da, aber ich kenne es durch dich und viele Freunde, die da lange, lange Zeit unterwegs waren. Das ist auch theoretisch, das ist doch praktisch gar nicht umzusetzen, diese Maßnahmen. Also wenn es wirklich ein Virus gibt, dann ist es da unten der krasseste Nährbogen. Was mich aber wundert ist, wenn wir jetzt mal wieder auf diese Worldometer-Seite gehen, da muss ich ganz schön lange nach unten scrollen, bis ich da irgendwann mal Indien finde. Wo ist denn Indien hier? Genau, Indien.
Indien ist noch ein Platz hinter Island.
Hinter Island. Also 887 Fälle. Und 160 dazu, noch keinen Toten offiziell, kein 20 Tote. Also kann mir das jemand erklären mit Indien?
Ja, kann ich. Es wird einfach viel, viel weniger bis gar nicht getestet. Und wenn wir über die Tests reden, und ich erzähle jetzt überhaupt nichts Neues, wenn du mal wieder hochscrollst auf sozusagen den Spitzenreiter, den im Moment die USA darstellt, da sehen wir wieder eine Menge Tote in den letzten 24 Stunden. Das ist natürlich sehr tragisch, aber was gibt es dazu zu sagen? Dazu gibt es zu sagen, dass natürlich die WHO nach wie vor das Credo aushält oder raushält, testen, testen, testen. Ich habe jetzt gelesen, im Moment bewerkstelligt Deutschland 100.000 Tests pro Woche. Dies soll dann ab nächster Woche auf 200.000 gesteigert werden. Das heißt, schon mal aus dieser Logik heraus verdoppeln sich da die ganzen Zahlen. Und ab übernächster Woche dann auf 350.000 Testungen pro Woche ausgedehnt werden. In den anderen Ländern haben wir natürlich ähnliches Testverfahren. Es gibt ja jetzt auch mittlerweile ganz neue Tests. Bosch hat einen Test entwickelt und es wird getestet, getestet, getestet. Heute habe ich zum ersten Mal gelesen, man denkt darüber nach, flächendeckend zu testen, und es werden auch Antikörpertests demnächst durchgeführt. Also da, wo getestet wird, hat man natürlich auch entsprechende Ergebnisse. Dann hatte ich ja in der letzten Sendung mal angekündigt, dass ich mir mal anschauen wollte, ob es denn in Spanien Ähnlichkeiten gibt wie zu Italien, weil zu Italien, wo ja wirklich die Zahlen horrend sind, wissen wir ja, dass dort auch Tote gezählt werden, die mit Corona gestorben sind und eben nicht nur die, die an Corona gestorben sind. So genau kann man das wahrscheinlich im Einzelfall auch gar nicht prüfen. Das könnte man nur mit einer Autopsie, kann man jetzt in dieser Situation natürlich vergessen. Und in Spanien ist es tatsächlich genauso. Woher weiß ich das? Der Kollege Robert Fleischer vom dritten Jahrtausend ist ja derzeit in Spanien, nicht im Festland Spanien, sondern auf einer der Inseln davor. Und er hat das spanische Gesundheitsministerium mal gefragt und hat da tatsächlich zur Antwort bekommen, ja, wir zählen grundsätzlich erstmal alle, die mit Corona versterben, unabhängig von der Todesursache, die, wie gesagt, im Zweifel nur eine Autopsie klären könnte. Das gibt es zu sagen zu den Zahlen. Und vielleicht noch zu USA, da muss man auch immer den Vergleich ziehen. Die USA überholt natürlich alle deswegen, weil das ein riesengroßer Flächenstaat ist, ist mit Gesamteuropa mehr oder weniger vergleichbar. Und wenn man jetzt die einzelnen europäischen Länder zum Beispiel zusammenzählen würde, dann wäre die USA dann nicht auf Platz 1. Aber ja, dramatische Bilder, dramatische Appelle aus New York sind zu vernehmen. In der Lombardei sieht es ganz übel aus. Und die schrecklichsten Berichte habe ich dieser Tage aus dem Elsass gelesen. Weil da hat man offensichtlich den Ärzten die Entscheidung abgenommen, wer denn beatmet werden soll und wer nicht, indem man einfach eine Altersgrenze festgelegt hat und die man dann eben nach Bedarf nach unten korrigiert. Und das war zum Beispiel gestern früh, habe ich das gelesen. Da hatte man eben angefangen, 80-Jährige, also jeder, der älter ist als 80, bekommt einfach nicht mehr die medizinische Hilfe. Und gegen Mittag war dieses Alter schon auf 75 gesenkt worden. Also die Dramatik ist da wirklich sehr rasant. Und was also wirklich dramatisch ist und wahrscheinlich auch rechtsstaatlich im Nachhinein also wirklich noch einige Konsequenzen haben wird, ist einfach die Tatsache, dass man diese älteren, also Herrschaften, die dann eben dieses Alter überschritten haben, sozusagen gleich in die aktive, begleitende, schnelle Sterbehilfe geleitet. Mit Opiaten und eben Mitteln, die das eben human und schnell abwickeln. Und das ist wirklich, das hat mich irgendwie zutiefst bewegt, diese Tatsache, muss ich schon sagen.
Habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Leute dann beschleunigt sterben dürfen?
Ja.
Okay.
Also so habe ich es gelesen.
Naja, das weiß ich nicht. Also nicht, dass wir es falsch verstehen. Ich glaube, da geht es da nicht darum, dass man den Leuten dann eine aktive Sterbehilfe gibt, sondern die werden halt, ja, es werden Entscheidungen gefällt und manche kommen halt dann ab einer gewissen Altersstufe, wenn eben Unterversorgung ist, wenn einfach keine Beatmungsgerät sozusagen frei ist, dann wird eine Entscheidung getroffen und das heißt, dass du dann jemand, der über eine gewisse Altersgrenze fällt, sofort in die Palliativabteilung kommt. Opiate, das ist dient ja nicht, dass du an den Opiaten stirbst, sondern es ist halt Schmerzbekämpfung, weil wenn du halt nicht beatmet wirst, dann ist es wohl eine ziemlich qualvolle Erstickungsgeschichte. Also ich und es wird jetzt nicht jemandem sozusagen die Gnadenspritze gegeben, aber du bekommst halt dann eben harte Schmerzmittel, damit du halt nicht irgendwie direkt in Quälerei bist. Aber das ist natürlich alarmierend, das finde ich auch so. Aber genau das sind ja letztens die, wo vorher sozusagen die Gesundheitsexperten, die Virologen und Epidemiologen ja auch die ganze Zeit warnen und gewarnt haben. Und warum sie auch diese harten Maßnahmen gefordert haben, weil sie halt sagen, dass sie diesen Zustand halt vermeiden wollen, dass das flächendeckend halt ist in Europa, dass in Krankenhäusern halt dann so entschieden werden muss. In Ausnahmesituationen, das ist Ähnliches, gibt es ja bei großen Unfallszenarien oder sowas, muss das ein Notarzt auch schon abwägen, in normalen Zeiten auch. Also da gibt es auch Situationen, wo ein Notarzt abwägen muss, wem helfe ich und wem helfe ich nicht. Und das ist dann manchmal Realität.
Ja, also ich zitiere hier nochmal den Fokus. Ich habe jetzt hier wirklich keinen Blödsinn erzählt. Die schreiben halt, Zitat, stattdessen erfolge Sterbebegleitung mit Opiaten und Schlafmitteln. Da ging es noch um die über 80-Jährigen. Und man hat das halt beschlossen, ich nehme mal an, um den Medizinern vor Ort einfach die Entscheidung abzunehmen. Also um die das auch nicht noch entscheiden lassen zu müssen, dass man eben einfach gesagt hat, es ist nicht mehr in deiner Verantwortung, bei so und so einem Alter ist es eben einfach so.
Ja.
Aber wie gesagt, die Zahlen sind immer, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Denn, Frank, du hast dir das mal genauer angeguckt, woher die Zahlen denn überhaupt stammen.
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Es wird ja in letzter Zeit immer sehr häufig die Johns Hopkins University zitiert. Die gilt so als mit die wichtigste Quelle weltweit für die Zahlen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wer beim Worldometer eigentlich die Quelle ist, und es werden vielleicht mehrere sein. Aber wir lesen ganz oft in den Medien, international auch von dieser Johns Hopkins University. Und jetzt habe ich in der deutschen Zeitung, in der Welt, habe ich was gelesen, wie die eigentlich zu ihren Zahlen über Deutschland kommen. Und ich zitiere mal hier aus einem Ausschnitt aus einem Artikel aus der Welt. Die Johns Hopkins University gibt als Quelle ihrer deutschen Zahlen die niederländische Nachrichtenagentur BNO News in Tilburg an, die sich auf Zahlen der Berliner Morgenpost bezieht. Das heißt, die Berliner Morgenpost ist sozusagen die ursprüngliche Quelle für die Zahlen, die letzten Endes in der Johns Hopkins Statistik auftauchen, weltweit. Und das ist auch den Leuten von der Berliner Morgenpost sogar aufgefallen. Also die haben das auch gemerkt, dass die Zahlen, die veröffentlichen, die tauchen dann ein, zwei Stunden später auf der Johns Hopkins Statistik auf. Und das ist eigentlich interessant, wie sich da so ein Rad dreht, dass letztens für sozusagen die Zahlen aus Deutschland, die kommen von der Zeitung. Das ist eigentlich sehr witzig.
Ja, aber
Aber noch spannender wird es,
was
wenn
bringt
man da mal
denn
so ein bisschen, ne?
die Berliner Morgenpost, was ist denn da bitte schön das Kompetenzzentrum für die Evaluierung von diesen Daten?
Ja, das kann ich dir auch sagen. Die wiederum, die sagen, sie ziehen ihre Daten direkt über die Landesgesundheitsämter. Aber es ist witzig, eben mehr in der Tat wird, dass da so eine private Zeitung, ein Privatunternehmen dort sozusagen zwischengeschaltet ist, wenn es darum geht, um die Erfassung von diesen Zahlen. Hey, und Zahlen sind ja bei dieser ganzen Corona-Geschichte super wichtig. Ich meine, auf Zahlen basieren die Modelle, wie man Verläufe berechnet, aus denen man ja dann wieder Rückschlüsse zieht, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Flatten the curve, es geht ständig um Mathematik, es geht ständig um Zahlen. Ja? Also spielt es durchaus eine Rolle. Ja? Und letzten Endes kommen dann die Zahlen von der Morgenpost. Ja. Aber noch interessanter ist dann, wenn man sich anschaut, diese Johns Hopkins University. Ja, die ist zu Hause in Baltimore, Maryland. Und das ist nun wirklich echt ein paar Kilometer außerhalb von Washington, D.C. Baltimore, Maryland. Ich glaube, das kann man tatsächlich sagen. Das ist so mit das Zentrum eigentlich von dem militärisch-industriellen Komplex in den USA. Das Maryland, wenn dort diese Universitäten, die sind auch vernetzt miteinander, also mit diesem militärischen Komplex. Und das ist super spannend, wenn du dann mal so auf die Gründung schaust. Ja. Dann habe ich mal noch nachgeguckt, okay, wer ist denn dieser Johns Hopkins überhaupt? Ja? Und Johns Hopkins ist eine Figur aus dem 19. Jahrhundert. In der 19. Jahrhundert wurde auch diese Universität gegründet. Und das war so ein schwerreicher Eisenbahnmogul. Ein Eisenbahnmogul, der dann durch den vielen Reichtum, den er hat, dann auf einmal seine Charity-Bedürfnisse entdeckt. Und ich weiß nicht, ob das für euch schon irgendwie verwandt klingt, diese Story. Weißt du, da kommt jemand mit einer super modernen Technologie, das war damals Eisenbahnbau, wird auf einmal super reich und entdeckt dann irgendwie Möglichkeiten, wie man Einfluss nehmen kann auf gesellschaftliche Entwicklung. Und der Hauptfokus, den eben dieser Johns Hopkins dann gehabt hat, als Philanthrop, ja, war vor allem Bildung. Und er hat diese Johns Hopkins Universität gegründet mit der damals extrem hohen Summe. Das waren, glaube ich, 6 oder 7 Millionen Dollar. Das war im 19. Jahrhundert so wie heute eine dreistellige Millionenbereich von Dollar. Also richtig fettes Budget. Und interessant auch aus unserer deutschen Perspektive, eingeführt wurde dort ein Graduiertensystem, was letzten Endes in Amerika völlig neu war. Also modernste pädagogische Standards, wenn du so willst. Und die haben sich auf die Universität Heidelberg bezogen in Deutschland. Und jetzt wird es gleich noch interessanter, denn der erste Präsident von dieser Johns Hopkins Universität, der dann eingesetzt wurde, und der war dann 20 Jahre lang im Amt, der wurde also eingesetzt von diesem Johns Hopkins, um diese Uni zu leiten, das war ein gewisser Daniel Coit Gilman. Und das ist wirklich, wenn du den Namen wieder recherchierst, das ist hochinteressant. Ich meine, der war an mehreren großen amerikanischen Universitäten, war der im Rektorat, unter anderem am Yale College, University of California in Berkeley, auch heutzutage sehr interessant. Und jetzt passt auf, dieser Daniel Coyd Gilman war auch der Mitbegründer des Russell Trust. Hey, und die Kenner von euch werden genau wissen, was Russell Trust ist. Russell Trust, das ist sozusagen eine Stiftung. Das ist der wirtschaftliche Arm vom Skull and Bones Orden. Das ist der Russell Trust. Das heißt, dieser Daniel Coyd Gilman ist ein Bonesman. Und war in dieser Funktion auch in Europa unterwegs. Und das ist ja auch so eine so interessante Verbindung, die es dort gibt. Und ich meine, das Ganze beweist jetzt nichts über die aktuelle Zahl. Ich kann damit nicht oder will damit jetzt auch nicht sagen, hey, alles, was von dort kommt, ist gefaked. Aber ich finde es halt nur interessant, wenn man dort mal so ein bisschen schaut, wo kommen denn eigentlich die Zahlen her? Und das ist ein Thema, was wir schon öfter auch haben, weißt du, wie Wissen auch kontrolliert wird. Und zumindest muss man das schon da die Augen offen haben, wenn man guckt, was für ein Hintergrund diese Johns Hopkins Universität hatte.
Also das klingt auf jeden Fall so, dass du demnächst mal eine ganze Stoner-Folge dazu machen müsstest.
Jungs, ja, es ist wirklich so, das ist nur der Anfang. Also ich meine, wenn du jetzt jeden von den Namen, wenn du dort weiterforschst, dann entsteht da immer so ein Netz. Also du findest ganz viel Verbindung. Schau, dieser Daniel Coyd Gilman, also dieser erste, 20 Jahre lang war der Rektor von der Uni, der hat zum Beispiel auch enge Verbindungen, hat dort auch ein großes Amt gehabt bei der Carnegie Foundation. Carnegie, das ist auch eine dieser Figuren, sehr ähnlich wie Rockefeller. Das war in seiner Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, einer der reichsten Männer der Welt. Carnegie Steel, das war so ähnlich, was Rockefeller Öl war, aber Carnegie mit Steel. Und diese Carnegie Foundation, das ist auch richtig groß. Und selbst die Rockefeller Foundation taucht hier auf. Der Typ halt hat auch Connections gehabt zur Rockefeller Foundation. Und du siehst halt dieses ganze elitäre Netz aus zweiter Hälfte 19. Jahrhundert USA, dieses Netz aus reichen Industriellen, Leute, die sehr schnell reich geworden sind und wie die Einfluss nehmen auf ganz grundlegende Sachen von Bildung, Wissenschaft und dort halt das Heft des Handelns in der Hand haben. Wie der Stand heute ist, ist jedem selber überlassen, aber ich finde es schon interessant zu sehen, wo das herkommt. Und wie gesagt, wenn du weiter recherchierst, findest du immer mehr Connections, also hochinteressant.
Du meinst also, dass heutige Leute, wenn sie plötzlich zur Reichtum kommen, auch so ihre philanthropische Seite finden, zum Beispiel so Bill and Melinda Gates Foundation oder sowas, ja. Mhm. Alles nur zum Wohle der Menschheit. Gell? Jungs, wir haben...
Ganz kurz, Robert, ich habe vorhin irgendwie Zahlen gegeben. Jetzt lese ich gerade, der Drosten sagt, pro Woche würden bereits eine 500.000 Corona-Tests durchgeführt. Ja, also auch da unterschiedliche Angaben, unterschiedliche Meinungen. Jeder Virologe sagt ein bisschen was anderes. Aber das ist ja nichts Neues. Was wolltest du sagen?
Gleich, ja, dass unsere Gäste in der Pipeline sind, aber ich wollte euch noch was mitgeben. Und zwar habe ich heute so während des Tages mir eine Doku angeschaut, so mit einem Ohr, mit einem Auge, und zwar von Arte von 2003, heißt Profiteure der Angst. Wir werden es verlinken unter dieses Video. Das ist ein Must-See-Video von allen Videos, die ihr jetzt in der letzten Zeit bekommen habt. Schaut dieses Video an. Es geht um die SARS-Panik von 2003 und in diesem wirklich gut gemachten journalistischen Stück wird gezeigt, wie damals Politik und Finanzen, die Pharmaindustrie und die Politik miteinander geküngelt haben, um diese Panik voranzutreiben, mit falschen Zahlen, mit falschen Befürchtungen hier eine Massenhysterie auszulösen. Die Folge war, dass 96 Länder auf der Welt für Milliarden dieses Tamiflu gekauft haben damals, wo zufälligerweise der Aufsichtsratsvorsitzende der Firma, die es herstellt, Donald Rumsfeld war, der damalige US-Verteidigungsminister. Also in diesem Film taucht dann plötzlich auch ein jüngerer Wolfgang Wodarg auf, den haben wir auch schon gehört. Und siehe mal an, der junge Dr. Drosten dürfte auch schon im weißen Kittel durch diesen Film rennen. Also ich würde es unbedingt empfehlen, diese Dreiviertelstunde zu investieren und dann die Rückschlüsse zu ziehen auf die heutige Zeit. So, das wollte ich unbedingt nochmal gesagt haben. Und wenn das jetzt okay ist, Frank, dann würde ich jetzt einen unserer Gäste reinziehen, nämlich jemand, der schon ganz hoch hinaus ist. Die kennen ihn alle, die bei uns zugeschaut haben. Mount Everest hat er bestiegen, alle anderen großen Berge dieser Welt. Und ja, ich freue mich auf den Martin Zweit. Hier seht ihr ein Foto, das entstanden ist am 18. Mai 2018. Da war Martin auf dem Mount Everest oben und er hat sich sogar vorher noch die Mühe gemacht, extra ein Poster zu malen, eine Flagge. Danke für eure Arbeit, Nuviso Steinzeit TV, KenFM steht unten auch drauf. Und er hat sogar noch was mit hochgeschleppt auf diesen Berg, nämlich diese Statue hier. Dieses Objekt ist tatsächlich mit auf den Mount Everest hochgegangen und Martin, ich verstehe bis heute noch nicht, warum du das gemacht hast und es mir dann geschenkt hast. Da zählt doch jedes Gramm. Also erstmal hallo, grüß dich und schön, dass wir dich wiedersehen.
Hallo, sehr gerne. Ja, es waren schon in der Tat einige Schokoriegel, die ich hätte stattdessen mitnehmen können. Aber ja, wie du bei mir im Hintergrund siehst, ich nehme immer eigentlich auf jeden Berg so ein Buddha mit, wenn ich irgendwo in Nepal, in Tibet unterwegs bin. Und da du ja mein Lebensretter dann warst, war das dann ein Geschenk, was dann in gute Hände übergegangen ist.
Wer die Geschichte genau hören möchte, der muss sich die Sendungen anschauen, die wir gemacht haben. Antarctic Terrorist heißt die Sendung bei uns bei Steinzeit. Das war schon, ich muss gestehen, ich gebe manchmal mit deiner Story an. Ich kenne jemanden, der war auf Mount Everest und so. Also ich gucke schon auch zu dir auf, ganz, ganz bestimmt, ja. Du, Martin, aber erstmal schön, dass du Zeit hast für uns. Wo bist du gerade? Wie geht's dir?
Ja, also ich bin gerade in Deutschland und ja, wie geht's mir? Ich muss in Deutschland bleiben, das war so nicht geplant, speziell nicht jetzt für dieses Frühjahr. Aber nachdem jetzt die Welt im Stillstand ist, ja, bleibe ich erstmal zu Hause.
Was war denn dein Plan für dieses Jahr oder für diesen Zeitpunkt?
Also jetzt für die Frühjahrsaison war ich vorgeplant als Expeditionsleiter für den Everest, wieder von der Nordroute, also von Tibet aus. Das war jetzt eine Zeit lang nicht klar, was da passiert, bis dann eben China Tibet zugemacht hat und ja niemand mehr raus durfte. Jetzt ist ja bei uns sogar noch zu, geht ja auch nicht. Und dann, wie es halt auch jetzt aussieht, die Expeditionen für den Sommer, für den Juni, für den Juli in Pakistan sind auch alle gecancelt. Einmal, weil die Teilnehmer gecancelt haben, natürlich auch, man weiß nicht, wie sich bis dahin entwickelt, was in Pakistan bis dahin ist. Und wie dann die Herbstsaison in Nepal aussieht, also September, da bin ich eigentlich eingeplant für den Manaslu, für den sechsthöchsten Berg der Welt, den eigentlich zu leiten. Aber naja, was sich bis dahin passiert, wie sich bis dahin entwickelt, ob jemand überhaupt bis dahin Geld hat, sich für eine Expedition anzumelden, tja, das steht alles bis in den Sternen.
Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also eine ganze Branche eigentlich auch. Alle, die jetzt als Bergführer unterwegs sind, die ganzen Bergsteiger, ist alles jetzt mehr oder weniger Makulatur gerade, oder?
Richtig, ich auch jetzt bei uns in der Alpenregion, hier die ganzen Bergführer, die sitzen jetzt alle zu Hause, die dürfen ja nicht, auch wenn sie vielleicht wollten. Jetzt ist gerade Skitourensaison, das heißt die besten Bedingungen, das beste Wetter und die dürfen und können nichts machen. Die sind ja alle selbstständig, die können ja auch nur saisonal arbeiten, die können jetzt nicht sagen, naja, ich mache das dann halt irgendwann anders, das kann man halt nicht nachholen. Das sind dann Einnahmen, die dann für diesen Teil im Jahr fehlen, bis dann vielleicht erstmal im Juni, Juli wieder was möglich ist.
Was heißt denn
Jetzt
das?
gibt es ja, jetzt gibt's ja vielleicht viele Leute, die sagen, naja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn mal nicht so viele Leute auf dem Everest rumlaufen oder im Himalaya, ist ja auch eine sensible Biosphäre und so weiter. Aber Martin, du bist da auch vernetzt mit den Menschen vor Ort. Was bedeutet das für die Sherpa oder überhaupt für die Einheimischen, die ja auch vom Tourismus leben? Wie ist die Situation mit den Leuten jetzt? Du bist auch mit denen vernetzt.
Genau, also in Nepal, ich habe sehr viele Kontakte und die Leute schreiben mich an, weil die ja einerseits verwirrt sind, die denken, dass in Deutschland die Menschen massenweise auf der Straße tot umfallen, weil natürlich dann die Horrorszenarien hier übers Internet gesagt oder gezeigt bekommen und Nachrichten kommen halt, ja, ganz, ganz, ja, also die Schreckensszenarien kommen bei denen an. Was es für die bedeutet, also ihr müsst euch vorstellen, ja 90, 95% der Leute in Nepal, die leben von den Einnahmen der Touristen. Da gibt es ja sonst gar nichts. Da gibt es keine Industrie, gar nichts. Ja. In Kathmandu, da leben alle Geschäfte nur vom Tourismus, alle Hotels, alle Bars, alle Restaurants, die Sherpas eben. Und an einem Sherpa hängen gut und gerne 100 Leute dran. Also wenn ein Sherpa Geld verdient, das heißt, der verdient es für seine Familie, für die Verwandten der Familie. Da hängen wirklich dann 100 Leute teilweise dran. Davon muss das Essen bezahlt werden, die Schule bezahlt werden, Medizin bezahlt werden. Ja, das sind dann teilweise Dörfer, die dann ja überhaupt gar keine Einnahmechancen haben. Die können ja vielleicht etwas anbauen. Das heißt, die kommen eventuell irgendwie über die Runden, aber auf dem untersten Minimum. Und das sind auch Einnahmen, die dann nicht nochmal in irgendeiner anderen Form wieder zurückkommen, weil die leben ja wirklich von Saison zu Saison und bekommen dann die Einnahmen. Und wenn die jetzt komplett wegfallen, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Also das sind Sachen, die will ich mir gar nicht vorstellen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, ich bin ja mit denen wirklich ja verbunden. Ich war da zig Male, das ist für mich wie meine eigene Familie. Und ich weiß selber auch nicht, wie ich da jetzt denen helfen kann. Ja, meine, einerseits will ich natürlich hier in die Wege leiten und sagen, hey, man kann vielleicht irgendwas spenden für die, aber ich glaube, das ist so gerade die falscheste Zeit, wo man sowas machen kann, weil jeder sorgt sich ja um seine eigenen Einnahmen auch hier. Und ich merke es ja auch an mir. Noch ist ja alles super. Ich habe natürlich im Winter ein bisschen was vorgesorgt. Also die nächsten, ja, ein, zwei Monate sieht es vielleicht gut aus, aber dann, keine Ahnung, ja. Vor allem jetzt auch mit dem, dass mir sozusagen die festen Jobs, die ich für dieses Jahr hatte, erstmal alle weggefallen sind.
Erhoffst du dir da vielleicht irgendwie in deiner Branche auch staatliche Hilfen, dass da jetzt nicht alles krachen geht? Weil wie du gerade beschreibst, du bist schon einigermaßen, hast noch ein kleines Polster, aber auch das reicht dann nur für wenige Wochen. Also bist du da optimistisch, dass nach der Krise, wann immer die Krise vorbei ist, dass dann relativ schnell wieder alles seinen Weg geht?
Also einerseits hoffe ich das, auf der anderen Seite nein, weil das System, wie es war und wie es ja, irgendwie noch am Leben war, finde ich alles andere als gut. Das heißt eigentlich ein Zusammenbruch dessen wäre vielleicht, also so ein Reset-Knopf wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nur, ja, das ist ja so ein was Ungewisses. Also ich weiß auch nicht, naja, zu sagen, keine Ahnung, ob das jetzt gut wäre oder schlecht wäre, weiß ich nicht. Weil auf der anderen Seite, für mich bricht ja gerade mein komplettes Weltbild zusammen. Also mein persönliches, mein Bergsteigen ist vielleicht nicht gerade das Essentiellste, was man auf der Welt macht, aber ich mache seit 20 Jahren nichts anderes. Ich verdiene mein Geld so und das bricht einfach erstmal alles weg, weil egal wann und wie das jetzt endet, also für die nächsten ein, zwei Jahre werden die Menschen andere Gedanken haben, als jetzt irgendwelche Bergtouren zu buchen. Ja. Und von dem her, und ob ich mir irgendwie Hilfe erhoffe, also ganz ehrlich, nee. Also in der deutschen Bürokratie, Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das 60 Millionen Euro braucht, um 10 Millionen Euro zu verteilen. Ja, und dass man jetzt in irgendeiner Form Geld bekommt, dass man, weiß nicht, so wie es vielleicht der Trump in den USA gesagt hat, dass er Checks an die Leute schickt, dass erstmal jeder $1,000 für die nächsten Wochen bekommt.
Martin.
Ich weiß es.
Martin, ich muss dazu sagen, Martin und ich haben heute 1,5 Stunden schon telefoniert. Wir haben uns kurz abgesprochen und haben dann nicht mehr aufgehört zu quatschen. Und da hast du dieses Beispiel erzählt mit diesen 60 Millionen. Erklär das mal bitte kurz, was das war, damit man sieht, was für ein Irrsinn dahinter steckt eigentlich.
Genau, also ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, es wurde irgendwann mal angesetzt, dass die Kinder von Hartz-IV-Empfängern in Deutschland einen Zuschuss monatlich von 10 Euro für Sportvereine, Musikschulen etc. bekommen. Und das ging insgesamt um 10 Millionen Euro, die verteilt werden sollten unter diesen Kindern von Hartz-IV-Empfängern. Und die Verwaltungskosten, das zu verteilen, dass es auch ja bloß die richtigen Leute bekommen und sich keiner daran bereichert, lagen bei 60 Millionen Euro.
Ja, brauchen wir eigentlich gar keinen Kommentar mehr dazu abzulassen. Das ist das Problem. Aber du hast gerade gesagt, so ein Reset-Knopf. Siehst du jetzt sozusagen die Chance, dass wir jetzt diesen Paradigmenwechsel, der definitiv ansteht, ja, also da ist nichts mehr zurückzudrehen, aber dass wir dann jetzt sozusagen ja, das ins Positive, so wie wir uns das ja alle schon irgendwie immer vorgestellt haben. Ich meine, wir sind ja jetzt alles schon Systemkritiker seit einiger Zeit. Also siehst du jetzt eine Chance oder siehst du eher schwarz für die Zukunft?
Momentan noch beides, aber die Tendenz geht eher zum Licht als zum Schatten, weil ich mache mir natürlich auch Gedanken, was ist jetzt der Sinn hinter dem Ganzen? Also ganz ehrlich, ich sehe keinen direkten Sinn, dass irgendjemand die Weltherrschaft übernehmen will oder sowas. Dazu ist das, nee, also haben ja schon andere gesagt, wenn jetzt das Virus wäre, was die Menschheit ausrotten soll, wäre es das schlechteste Virus oder die schlechteste Biowaffe, die man so eigentlich jetzt erfinden könnte, um die Menschheit dahin raffen zu lassen, weil die Zahlen, wenn man sich die ja anguckt, die sind ja, naja, die stehen ja in keinem Verhältnis. Und ich finde, die Zeit, die dafür gewählt wurde, ist eine falsche, um jetzt die Menschheit zu zerstören. Das ist eher was langsam schleichend kommt. Es kommt ja nicht mit einem großen Knall und die Menschen fallen tot um, sondern es ist ja etwas, was schleichend passiert ist. Von China aus war es mal weit weg, dann kam es ja immer näher. Dann wurde der Fußball abgesagt, das ist ja schon mal was Katastrophales. Und jetzt sitzen alle zu Hause und warten, naja, bis irgendwas passiert. Aber es sind ja alle friedlich, alle haben zu essen, alle haben genug Klopapier. Und ja, und ich finde auch, die Jahreszeit ist praktisch eine, die mehr etwas Positives in den Menschen weckt als was Negatives. Wenn das Ganze jetzt im November, Dezember passiert wäre, wo es dunkel ist, wo es kalt ist, wo man, naja, das neue Leben praktisch erstmal draußen noch gar nicht wahrnimmt oder gar nicht sieht, sondern eher die dunkle Jahreszeit, wäre das, glaube ich, definitiv deprimierender. Also jetzt zu der Jahreszeit mit dem Frühjahr, wenn man jetzt heute draußen war, wunderbares Wetter, ich glaube, das ist schon was Positives und somit sehe ich da auch eine Chance, dass da was Positives bei rauskommt.
Also du bist optimistisch, dass das, wie angekündigt, nach Ostern spätestens vorbei ist?
Jein, also in irgendeiner Form wird es vorbei sein, weil egal wie das Ganze jetzt aussieht, ob das jetzt die große Pandemie ist, die uns dahin raffen wird, oder ob das Ganze jetzt, naja, übertrieben ist, bis nach Ostern wird es sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Also ich glaube, bis dahin haben wir definitiv einen Wechsel. Und das, was an Schaden angerichtet ist, überall, also nicht nur jetzt in Deutschland, man merkt von der Gemeinde oder von einem kleinen Dorf, wo man jetzt wohnt, in einer kleinen Stadt, dann wirklich dann auf die ganze große Industrie, das sieht, es leidet ja alles und jeder darunter. Und das man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, jetzt ab Montag ist wieder alles normal, wir fangen von vorne an, weil es schon so viel Schaden angerichtet. Und ich glaube nicht, dass man dann einfach so zurück ins System kann, ins Alte und sagen, hey, ist alles so, wie es war. Weil selbst wenn jetzt die großen Firmen alle aufmachen und wieder produzieren und sowas, es wird sich ja keiner mehr was leisten können.
Ja.
Hier ist so ein kleiner Fun-Fact des Tages. Ich hatte heute ein Interview mit dem Professor Franz Hörmann gemacht und der hat zu mir gesagt, dass also jetzt ein Ingenieur bei BMW, der sich einen Kredit holen wollte für einen Hausbau, keinen Kredit mehr kriegt, weil er nicht mehr kreditwürdig ist. Er arbeitet also in einer Branche, die nicht kreditwürdig zählt. Und wenn man sich das vorstellt, als Ingenieur bei BMW, da bist du früher im Top-Job gewesen. Ja, das war top of the game, da mehr geht nicht. Also, und das sind die Zustände, die wir jetzt schon haben. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die macht mir Sorgen. Übrigens kann ich euch auf dieses Interview echt heiß machen, was der mir heute früh gesagt hat. Das wird für uns auch noch für Gesprächsstoff sorgen. Also da muss ich sehr sagen, habe ich meine Meinung auch so ein bisschen anpassen müssen. Aber da kommen wir noch drauf. Das ist jetzt noch ein Eisen, das wir im Feuer haben. Martin, ja, dann wie geht's jetzt bei dir weiter in nahe Zukunft? Du wirst jetzt erstmal hier bei dir zu Hause zur Ruhe kommen und alles neu sortieren, oder?
Genau, also ich bin noch weiterhin am Trainieren, weil man muss ja immer fit bleiben. Sport darf man ja noch machen und solange was noch gut sagt, werde ich mir auch die Zeit dafür nehmen. Ich versuche mich praktisch auch zu strukturieren und zu schauen, was kann ich jetzt machen, wie soll es vorangehen. Versuche natürlich auch die Entwicklung jetzt zu sehen, was passiert jetzt, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Jetzt irgendwie groß zu planen, zu sagen, hey, ich sehe zu, wie ich jetzt Werbung mache für meine nächsten Touren, wie da Leute dazukommen. Ich glaube, das hat sich bis momentan erübrigt, weil da andere Probleme auf uns zukommen werden, also von dem her. Aber ich sehe es ganz ehrlich entspannt. Also ich bin jetzt kein großer spiritueller Mensch, aber ich habe jetzt auch keine negative Stimme, die mich überkommt. Normalerweise, wenn man in einer auswegslosen Situation sitzt, würde man eher sagen, hey, verdammt, mein ganzes Universum bricht gerade um mich rum zusammen, aber das Gefühl habe ich irgendwie nicht. Also es ist eher was Befreiendes, ja? Weil das Positive daran ist, es betrifft ja alle. Ja? Das heißt, alle werden umdenken müssen, alle werden sich anders orientieren müssen und alle werden irgendwie was anders machen müssen als bislang. Und das ist, was mich eigentlich positiv stimmt, weil ja, einfach eben zu sagen, ja, sagt, wenn es einer auf die Nase haut, aufstehen, Staub wegschütteln und sagen, hey, weiter so wie bis jetzt, das wird einfach jetzt nicht mehr funktionieren, das wird gar nicht mehr möglich sein.
Alles klar, Martin. Dann vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, sobald wir alle wieder aus dem Hausarrest raus sind, kommen wir auch mal wieder zu dir hoch Richtung Schwarzwald. Also alles Gute, Gruß an deine beiden Damen, ja, und toi toi toi.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
Tschüss. Ciao. Martin, bleib stark. Tschüss.
Und dann machen wir auch gleich weiter. Heute fliegender Wechsel. Statt dem Martin sitzt jetzt bei uns der Andreas Beutel. Hallo Andreas, ich grüße dich. Viele Grüße nach Dresden.
Hallo Robert, ich grüße dich.
Und jetzt muss ich gleich mal vorwegschicken, dass der Andreas viel, viel besser ausschaut in Natura. Das ist der Leitung geschuldet, dass er hier so als Pixelmonster da sitzt. Aber wir hören dich gut und das ist ja das Wichtigste. Also, willkommen in der Runde, mein Lieber.
Ja, ich freue mich, dass ich dabei bin.
So, du, dann...
Ich habe mir gerade gedacht, wir saßen ja schon vor 3 Monaten in unserer Runde. Wir können eigentlich jetzt schon mal mit den Dreharbeiten zum Jahresrückblick 2020 beginnen. Andreas... Du verfolgst doch bestimmt die aktuellen Ereignisse. Ich sehe, du bist recht aktiv auf Facebook, von daher weiß ich, dass du viel online bist dieser Zeit. Und wie ich dich kenne, recherchierst du viel, guckst dir viele Hintergründe an. Was ist denn deine jetzige Einschätzung zu dieser ganzen Corona-Krise? Da gibt es ja verschiedene Narrative. Was glaubst du denn?
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich bin immer noch fassungslos. Also wir haben, wenn wir an den Jahresrückblick zurückdenken, da haben wir ja das auch unter das Thema Notstand gestellt und über den Notstand gesprochen und über die Gefahr, dass man in Notstand ausruft, weil der Notstand nicht uns, sondern der Regierung Möglichkeiten gibt, Gesetze im Eilverfahren durchzulassen. Was in Frankreich gemacht worden ist, in Amerika und so weiter. Und was wir jetzt sehen, ist ja der Notstand weltweit, der überall ausgerufen worden ist. Und ich habe Freunde rund um den Globus. In dem kleinsten, hintersten Kaff sitzen Leute in Peru in der Quarantäne oder in Südafrika in den Slums sitzen in Quarantäne. Das ist unfassbar, was hier gerade läuft. Wir haben ja schon manchmal in verschiedenen Sendungen darüber gesprochen, dass sozusagen die dunkle Seite versucht, den Globus komplett zu übernehmen. Und das ist gerade meiner Ansicht nach das, was hier läuft. Also der Versuch der Komplettübernahme des Globuses, der ganzen Menschheit, nur sie zeigen es noch nicht offen, wo sie eigentlich hinwollen. Es gibt einen Teil der Leute, sagen wir mal die Esoteriker, die freuen sich jetzt, oh endlich Freiheit, oh die Chance für Grundeinkommen, für Bedingungsloses. Aber ich sehe eine riesengroße Gefahr und ich weiß, also... Wenn man sich überlegt, was es alles an positiven Alternativvorschlägen, Ideen über die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre gab, gesundes Schulsystem, gesundes Energiesystem und das ist alles unter den Tisch gekehrt worden. Und mit einem Mal ist es möglich, die Schulpflicht auszusetzen, mit einem Mal ist es möglich, alle Leute freizustellen, mit einem Mal ist es möglich, Helikoptergeld auszuschütten über das ganze Land und den Leuten irgendwie eine Sicherheit zu bieten, damit ja kein Bankrun losgeht. Was haben die denn hier vor? Also ich bin da sehr, 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 sehr vorsichtig und skeptisch über das, was hier gerade gedreht wird. Und das gibt die eine Fraktion, die sich so rund um diesen einen Buchstaben da dreht. Und die Rettung durch die Chefgesetze und was weiß ich, die haben dieses Land doch schon mal besetzt. Warum sollen die uns denn jetzt befreien? Was läuft denn hier eigentlich? Also jeder ist irgendwie in seiner Blase gefangen und keiner sieht das Spiel und keiner sieht die Gefahren. KenFM hat heute einen schönen Beitrag gemacht, wo er so nur noch geflüstert hat. Also, und wenn Ken mal flüstert, das ist schon weitrein gefährlich. Aber das ist genau die Stimmung sozusagen, wo ich sehe oder wo ich denke, was hier gerade passiert, wo wir ganz, 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 ganz doll aufpassen müssen.
Also und, du sprichst ja. Ja. Erzähl weiter.
Naja, wenn wir das große Rohr auspacken, ich beschäftige mich ja mit Mythologie ganz viel und mit Hintergründen der Menschheit und eine Frage, die mich die ganzen Jahre immer umgetrieben hat, wie kommt das Böse eigentlich in die Welt oder wie ist das Böse in die Welt gekommen? Und das ist eine ganz, ganz fundamentale Frage und ein Satz, der mir mal untergekommen ist, ich kann jetzt nicht sagen, wo der herkommt, aber der lautet ungefähr so, die größte Trumpfkarte, die der Teufel ziehen konnte, war uns weiß zu machen, dass er nicht existiert. Und 90% der Menschheit ist auf diesen Trick reingefallen. Und die Leute sind alle so eingelullt in die Angst in die Gefahr des Viruses, dass sie nicht sehen, was hier möglicherweise dahinter steckt. Und wir sind wirklich an einem ganz, ganz heißen Punkt in der Menschheitsgeschichte, weil das hat es noch nie so gegeben, dass der Planet komplett runtergefahren worden ist, so wie das jetzt gemacht worden ist.
Also glaubst du, das Virus wird jetzt quasi nur als Vorwand verwendet oder gehst du sogar so weit, dass du sagst, das Virus wurde verwendet sozusagen?
Wenn ich sage, der Virus ist gemacht oder die Panik um den Virus ist gemacht, dann trete ich ein paar Leuten auf die Füße, die das gar nicht wahrhaben wollen. Ich kann es nicht wirklich sagen. Das, was ich an Todeszahlen bis jetzt sehe, es ist immer zynisch, über Tote zu reden und über Todeszahlen. Aber das, was ich jetzt an Zahlen bisher gesehen habe, überzeugt mich einfach nicht von der dargestellten Gefahr oder von dem, was hier aufgefahren wird, um der Gefahr zu begegnen. Das steht für mich in keiner Relation.
Aber wir haben ja schon dramatischste Berichte von allen Teilen der Welt mittlerweile, wo ja die Leute wirklich ja zu Hunderten sterben jeden Tag. Natürlich, wir haben auch schon hier oft gesagt, diese Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aus verschiedensten Gründen, vor allem weil eben viel zu viele Corona-Tote gar keine Corona-Toten sind, sondern eben einfach in die Statistik eingehen. Aber dennoch ist ja nicht zu leugnen, dass viele Krankenhäuser in den betroffenen Krisenregionen, also Lombardei, Elsass, New York, völlig überlastet sind und sowas noch nie erlebt haben. Also jetzt die Wirkung also von irgendeinem Scheiß, der da sozusagen durch die Welt umherfleucht und schon ein paar mehr Menschen mit in den Tod reißt als gewöhnlich, das kann man jetzt nicht mehr leugnen. Also obwohl es vielleicht sogar noch einige tun, aber wie schätzt du das ein? Also sagst du da immer noch, das ist immer noch Pillepalle oder weil es ist ja schon zu erwarten, dass die Zahlen auch noch steigen, weil natürlich auch mehr getestet wird, das ist klar.
Also was mich fürchterlich aufregt oder was mich sehr stutzig macht, ist dieser Wechsel der Zählmethoden. Da wird jongliert, wie es gerade passt. Robert hatte mal einen Beitrag gemacht über diese Hockeystick-Kurve, wo wir einmal die Eisbohrkerne vergleichen im CO2-Gehalt und dann die reale Messung von heute. Und wir hängen die eine Messung an die andere an, obwohl wir zwischendurch die Messmethode wechseln. Und im Physikstudium, im Messpraktikum, das geht einfach nicht. Ich kann nicht einfach so eine Messmethode wechseln. Und hier bei der Zählmethode, wer ist tot? Wer ist durch Corona gestorben? Wer ist mit Corona gestorben? Das wird so willkürlich, nach meinem Eindruck, willkürlich gehandhabt. Da rollen sich jedem Physiker oder jedem Messtechniker, jedem ernsthaften Wissenschaftler irgendwie die Fußnägel hoch. Also das ist alles, und damit wird Politik gemacht. Ich finde das immer noch sehr gefährlich.
Ich habe eine aktuelle Info dazu. Ich habe gerade vorhin mit einem ehemaligen Gast von uns gesprochen und der hat zu mir gesagt, dass das Robert-Koch-Institut jetzt vor kurzem, also vor ein, zwei Tagen, die Zählmethode geändert hat. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon irgendwas mitbekommen? Dass also nicht mehr nur die positiven Teste in die Zählung reinkommen, sondern, ich sage es jetzt überspitzt, jeder, der eine verstopfte Nase hat und irgendwie sich schlecht fühlt, dann schon mit aufgenommen wird. Wie erklärt ihr euch das? Ist es dann, um quasi dieses vorgetäuschte Spiel weiter anzupassen, weil das passt ja dann irgendwann nicht mehr zusammen, diese exorbitanten, die exponentiell steigenden Zahlen und die nicht demzufolge auftauchenden Kranken, die in den Krankenhäusern immer noch vermisst werden. Es gibt die Zentren, hast du vorhin richtig gesagt, aber es gibt eben auch Berichte von vielen Krankenhäusern, die leer stehen und es passiert nichts oder so. Und das kriege ich noch nicht ganz gebacken in meinem Kopf. Wie löst du diesen Spagat, Andreas?
Ich kriege das auch nicht gebacken. Also ich sehe, dass die Krankenhäuser sich vorbereiten, aber bei uns in Sachsen ist es so, da werden Kranke aus Italien eingeflogen, weil wir Kapazitäten haben, die dann hier in Sachsen behandelt werden. Und das mit der Zählmethode, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also es wird wirklich sehr willkürlich gezählt, wer dazu zählt. Teilweise war es ja sogar so, wer in Kontakt war zu jemandem, der Corona hatte oder der diesen Test positiv angeschlagen hat. Das muss man ja auch immer dazu sagen, ne? Ein Test hat positiv angeschlagen. Das heißt nicht zwingend, er hat Corona, sondern ein Test hat angeschlagen. Und wir korrelieren diesen Test mit Corona. Oder wir sagen, wenn der Test positiv ist, heißt das, er hat Corona. Aber das ist erstmal, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, oder es können zwei verschiedene Sachen sein. Es kann auch gut sauber aufgestellt sein, aber so wie im Moment mit Schnellschüssen gearbeitet wird, bin ich da eher skeptisch. Und man muss manchmal wirklich, wie sagt man so, mit einem Korn Salz nehmen oder mit einer Prise Salz das mit Vorsicht genießen. Was haben wir wirklich gemessen? Was haben wir wirklich gesehen? Wer war live dabei? Ich hatte mal einen Post auf Facebook gemacht. Es gab so eine Versicherungsagentur, die geworben hat, Vertrauen ist der Anfang von allem. Und wenn wir uns mal fragen, wem haben wir vertraut oder wem vertrauen wir? Wo ist eine Beweiskette, die auf irgendeinem Vertrauen aufbaut? Wo kommt die her? Wo beginnt die? Und da wird es nämlich ziemlich dünn, weil wir wirklich, wir vertrauen den Medien oder wir sehen ein Foto von einem Militärkonvoi in Bergamo, wo die ganzen Särge abtransportiert werden sollen. Aber niemand, ich habe kein Foto von in dem LKW gesehen. Ja, ich sage nicht, dass die da nicht drinnen waren, aber ich habe es nicht gesehen.
Ja, zumal es ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches ist. Die haben halt über mehr, weil dort eben auch durch diesen Lockdown auch die Beerdigungsinstitute ihre Arbeit nicht voll und ganz nachkommen können, haben sich dort eben die Leichen gestapelt, sind ja sowieso genau. Mehr als sonst. Mhm. Und dann hat das Militär das eben abtransportiert. Und das kann man natürlich schön in Szene setzen. Natürlich fällt mir auch auf, dass die Medien natürlich alles tun, um die Panik zu schüren. Im Moment halte ich das sogar mittlerweile für eine Strategie, um die Leute eben zu Hause zu lassen. Mhm. Also heute gab es eine neue Studie aus den USA, die haben eine Animation entworfen, wie das Coronavirus die Lunge zerfrisst, ja, und dass das auch bei jedem Genesenen irreparable Langzeitschäden nach sich zieht. Wie gesagt, das ist irgendeine Animation. Ich habe jetzt, es gibt auch dann ganz viele Berichte, die dem entgegenstehen. Also es ist hier viel schwarz-weiß, aber die Mainstream-Medien, die haben sich eben jetzt auf dieses Narrativ eingeschossen, was ja hauptsächlich von dem Herrn Drosten ausgeht. Sei an der Stelle nochmal erwähnt, die Profiteure der Angst, ja, eine super Dokumentation, einfach mal bei YouTube angucken. Da spielt der Herr Drosten eben auch schon genau die Rolle, die er eben auch heute spielt. Und der Herr Wodak, wie gesagt, war damals schon ein Kritiker. Und er hat damals übrigens recht behalten, der Herr Wodak, im Nachhinein. Und da gibt es halt wirklich erschreckende Parallelen zu heute.
Und was wir hier sehen, also du musst, wenn du jetzt einen ganzen Planeten oder nehmen wir nur ein Land oder eine Stadt, die Leute unter Quarantäne stellst, das kannst du maximal eine Woche durchhalten, dann fangen die Leute an, irgendwie unruhig zu werden oder durchzudrehen. Das Einzige, was du machen kannst, aus meiner Sicht, du musst sie beschäftigt halten. Das heißt, du musst die Eskalationsspirale hochdrehen mit immer neuen Meldungen. Oder es kommt, wir warten ja alle auf den Sturm oder auf die große Welle, ne? Die große Erhebung von ganz vielen Kranken. Alle bereiten sich darauf vor und wir wollen die Kurve abflachen und so weiter. Und nur deswegen sind die Leute freiwillig bereit, unter Quarantäne zu gehen. Jetzt kannst du zwei Sachen machen. Also entweder du steigerst das, aber du kannst es nicht ins Unendliche steigern. Oder es passiert wirklich was. Oder du ersetzt das durch eine andere Repression. Heißt, ich sage jetzt mal Militärregierung oder keine Ahnung. Ja, irgendwas musst du tun. Aber bis jetzt sind wir immer noch auf dem aufsteigenden Ast und können das immer noch ein bisschen steigern. Und wir steigern das durch Todeszahlen. Da kommt man noch schnell einen Bericht. Wer hat jetzt noch alles krank? Oh, Till Lindemann auf der Intensivstation von Rammstein. Oder wer hatte auch
Boris
noch alles?
Johnson, Prinz Charles. Ist gestorben angeblich davon. Und ganz dramatisch, Jutta Ditfurth hat auch
positiv. Oh ja, genau. Und Oliver Pocher, ne, wie heißt er? Ja, der Pocher.
Ah, ja, genau.
Und da war ein schönes Foto. Pocher hat Schweinegrippe, hat er sich auch hergegeben für diesen Spin. Und jetzt hat Pocher auch Corona. Da sieht man auch so ein bisschen die Schauspieler der Macht oder die Günstlinge der Macht, die sich damit dranhängen. Jetzt ganz, ganz bösgläubig gesprochen, aber das ist ein riesiges Schauspiel immer noch für mich.
Das haben die Zuschauer aber durchschaut. Die Sendung wurde nach der dritten Ausgabe abgesetzt. Diese Quarantäne-WG, Gottschalk, Jauch und Pocher. Ja, ja. Alle drei haben sie da irgendwie eigentlich das Gleiche gemacht wie wir. Aber ich hab da nicht einmal reingezappt, aber ich habe von keinem bisher irgendeinen substanziellen Satz gehört, der mich im Leben weitergebracht hätte. Keiner von denen. Mhm. Also das ist eigentlich, da hat das Volk gesprochen. Das ist abzusetzen, das braucht es nicht, so eine Scheiße. Ja, ich bin da jetzt ganz krass, weil das ist einfach wirklich nur, das ist Zeitverschwendung, denen da zuzugucken bei nichts. Ich meine, das kann jetzt natürlich auch jemand argumentieren, was wir hier machen, sei vielleicht auch Zeitverschwendung, aber wir versuchen ja zumindest zu verstehen, was hier passiert. Ja, wir kriegen so viele Zuschriften von den Leuten, die sagen, hey, cool, dass da mal jemand drüber spricht, geht mir auch so, wir versuchen ja, was geht hier ab? Ja, das ist ja unser Impetus, also... Egal, zurück zum Eigentlichen, Andreas. Du hast Q vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir sind zerrissen. Also es geht auch ein Riss durch unsere Mannschaft hier wegen dieser Hintergrundmacht, dass da der versucht das und die Fraktion versucht das. Ich kann mir noch kein endgültiges Bild machen. Was wären in beiden Richtungen Worst-Case-Szenario? Kannst du das vielleicht mal zeichnen? Du kannst die Bilder auch immer so gut zeichnen, finde ich.
Worst-Case-Szenario im Sinne von Q. Also eins wäre, all die Leute, die da drauf anspringen, dass sie eines Tages erkennen, sie sind getäuscht worden oder es passiert nichts. Mhm. Ja, wir haben jetzt, so sagen wir mal, gehen ja verschiedene Meldungen rum. 10 Tage Dunkelheit oder am 31.03. geht der Sturm los. Was ist denn, wenn Ostern ist, wir haben immer noch Lockdown und nichts ist passiert? Mhm. Wie viele Leute werden dann enttäuscht sein? Ja, oder die ganzen Berichte, oh, es gehen im Minutentakt gehen die hier Transporter in Ramstein runter und es kommen immer mehr Soldaten hier hin und andere Leute sagen, nee, da ist nichts. Oder es gibt eine Bürgerinitiative, die seit Jahren über den Fluglärm sich beschwert an dem Flughafen, die das alles beobachten und aufzeichnen, wann was, und dann fragt man die an und die sagen, nee, hier ist nichts. Also Worst-Case-Szenario, Q ist nur etwas, um die Leute klein zu halten oder um sie einzuwickeln. Mhm. Könnte sein. Ja? Und ich warte, es gibt ein paar Hintergrundbewegungen, die mich, sagen wir, stutzig machen oder auch manchmal die Hände reiben lassen, wenn man so sieht, wer ist denn in der letzten Zeit alles zurückgetreten? Und da gibt es wirklich hochrangige Namen. Oder wenn wieder was Neues aus der Pizzabäcker-Fraktion an die Oberfläche kommt, was immer in das Bild hineinpasst. Aber, weißt du, ich hab mal so einen Artikel geschrieben, eine Tageszeitung für 50 Euro. Ich komme aus Dresden und da gab es eine Tageszeitung, die hieß Union. Und in der Wendezeit... Die Leute auf der Straße wussten schon, das, was in der Zeitung steht, hat nichts mit der Realität zu tun. Und es gab irgendeinen Tag X, da haben die Schreiber von der Union gesagt, wir hören auf, ab sofort berichten wir nur noch die Wahrheit. Und das war eine 180-Grad-Wende. Und diese Zeitung, das war so eine kleine Lokalzeitung in Dresden, die ist Gerüchten zufolge, damals gab es ja kein Internet und so, am nächsten Tag in Rostock für 50 Mark gehandelt worden, wenn sich jemand in den Zug gesetzt hat und einen Stapel Zeitungen nach Rostock gefahren hat. Und ich warte immer noch drauf, die Süddeutsche oder der Spiegel oder was auch immer, machen einen Aufmacher. Wir entschuldigen uns bei allen Verschwörungstheoretikern. Wir haben die Unwahrheit gesagt. Und solange das nicht passiert, glaube ich nicht an den großen Wandel. Mhm. Ja? Weil im Moment, wir hatten, sagen wir, eine Woche des Stillstandes, wo alles runtergefahren war. Und dann war plötzlich mal Ruhe. Und es war fast wohltuend, die Zeitung zu lesen, weil niemand dem anderen rechtes Gedankengutvorwurf oder linkes Gedankengutvorwurf und irgendwas unterstellt hatte. Sondern es war mal, oh, also dieses ganze Eklige, das war mal weg. Und jetzt fängt das aber langsam an, weißt du? Jetzt konsolidiert sich die Macht gerade. Bei uns in Dresden, wir haben 30 Kilometer bis zur Sächsischen Schweiz, was ein wunderschönes Naturgebiet ist. Für uns ist es nicht mehr erlaubt, in die Sächsische Schweiz zum Wandern zu gehen. Ja, die Polizei fängt jetzt an, Regeln aufzustellen. In Leipzig haben sie es versucht mit 5 Kilometer Radius um das Wohnumfeld herum. Da sehe ich im Moment keine Legitimation dafür, oder das ist eher genau das Gegenteil von Befreiung. Und ich kann das, rechtfertigen mit Q, mit der großen Aktion, aber ich habe große Bedenken. Was ist, wenn wir in 2 Wochen rausfinden, all die Leute, die schon hätten Aktionen machen können, haben sich eindullen lassen, weil sie geglaubt haben an eine Perspektive, die gar keine Perspektive war. Was ist dann?
Ja, also du siehst sozusagen zunehmende Einschnitte in unsere aller Freiheiten. Ich hab jetzt gelesen, Anhusten ist jetzt eine Körperverletzung.
Ja, zum Beispiel.
Echt? Noch nicht Totschlag? Versuchter Totschlag, so, ja.
Woanders habe ich gelesen, da hat eine Frau im Supermarkt halt in der Gemüseabteilung gehustet, 32.000 Euro Schaden.
Okay. Ja, mein kleiner Dorfladen, der wird verriegelt und verrammelt. Die Menschen trauen sich nicht mehr, sich zu grüßen. Ja, wir müssen auch gucken, was zieht denn hier in das soziale Umfeld ein? Wir haben dieser Kampfbegriff Social Distancing, früher haben wir uns gegrüßt und freundlich angelächelt und jetzt hört man Berichte, Leute, da spielt jemand mit 4 Kindern im Garten, da ruft jemand anders die Polizei, weil der hat ja eigentlich nur 2 Kinder, warum sind denn da jetzt 4 Kinder? Das muss untersucht werden und dann kriegen die eine Strafe, weil sie irgendwie Nachbarskinder mitbetreuen. Was machen wir denn hier untereinander? In was für eine Situation lassen wir uns hier hineintreiben?
Da ist in Bayern ist es jetzt, die haben ja jetzt einen Bußgeldkatalog erlassen. Wenn du unberechtigt das Krankenhaus betrittst, 500 Euro Strafe.
Hä?
Ja.
Also unberechtigt heißt, wenn
ich... Ja, wenn du nicht berechtigt bist, ein Krankenhaus zu betreten, dann darfst du das nicht tun.
Okay.
Also entweder hast du Corona oder darfst da nicht rein.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ein gebrochenes Bein jetzt demnächst noch ein gutes Argument ist, um ein Krankenhaus aufzusuchen. Aber, also, ja.
Okay, verstehe. Aber lass mich noch mal kurz einen Gedanken verlieren zu dieser Q-Geschichte. Ich habe heute wirklich ein ganz tolles Gespräch geführt mit dem Franz Hörmann. Das kommt auch bald online. Und der Titel ist Trust the Plan? Fragezeichen nur, weil ich eben noch nicht ganz überzeugt bin. Aber er hat einen Gedanken geäußert. Wenn jetzt mal angenommen dieser Deep State diesen ganzen Mist hier organisiert hat und hat versucht, das jetzt hier zu orchestrieren, damit man endgültig die Übernahme machen kann und die Leute dann freiwillig sich impfen lassen, Bargeldverbot und alles, was wir hier seit Wochen besprechen. Wenn das der Deep State wirklich gemacht hat, hätte er gar kein so ein Virus gebraucht, um das einzuführen. Es hätte gereicht, irgendein systemrelevantes Element wie eine Bank oder eine große Firma wie Siemens oder Boeing crashen zu lassen und das hätte den ohnehin schon bevorstehenden Crash sowieso ausgelöst. Also das Argument habe ich irgendwie nachvollziehen können und gedacht, okay, der Deep State hat das gar nicht gebraucht. Und er hat dann so argumentiert, warum braucht es jetzt diese Krise? Lernen durch Schmerz. Die Menschen sind nur dann in der Lage, jetzt eine große Veränderung anzunehmen, wenn sie jetzt kollektiv in einen Zustand des Schmerzes kommen, Arbeitslosigkeit, Einkommen, Vermögen, Unsicherheit, Perspektivlosigkeit, das sind jetzt globale Schockwellen, die über diesen Planeten gehen und jetzt wäre quasi der Nährboden für ein System, das eben von denen, die die Schlangengrube ausräuchern wollen, installiert wird oder kommt. Und er hat dann eben in dem Gespräch auch manche Konzepte gezeichnet, wie man das jetzt machen könnte mit kleinen Communities. Er sagt auch so freie Energiegeschichten und Aqua- und Hydroponikanlagen und so weiter. Also könnt ihr alles anhören im Gespräch. Kennt ja Franz Hörmann, schlauer, brillanter Kopf einfach. Und da muss ich dann echt sagen, da ist ein bisschen was dran. Aber ich sehe auch keine landenden Truppentransporter. Ich sehe keine irgendwelche Geschichten, die da im Hintergrund laufen. Diese ganzen WhatsApp-Nachrichten, das ist alles nur heiße Luft. Aber trotzdem,
genau.
Irgendwas ganz Großes ist im Busch und in spätestens 2 bis 6 Wochen, das ist jetzt je nachdem, wie es sich entwickelt, wissen wir weiter. Ja? Dass wenn wir jetzt in 6 Wochen auf diese Sendung zurückschauen, dass wir sagen, damals konnten wir es nicht wissen.
Vielleicht ein interessantes kleines Detail, ich weiß nicht, ob das in dem Q-Narrativ überhaupt aufgegriffen wird, aber wenn, dann schmeiße ich rein, falls sie es noch nicht aufgegriffen haben. Interessant ist doch auch die Nachricht von heute, dass jetzt hier dieses abtrünnige Prinzenpaar aus der englischen Monarchie, aus der Royal Family, Harry und Meghan, dass die jetzt auch noch fast in so einer Last-Minute-Get-Out-Aktion aus Kanada ausgereist sind und jetzt nach Kalifornien gegangen sind. und das auch für immer ist. Und das auch keinen Gefallen gefunden hat bei der Royal Family, wie man hört. Und ich weiß nicht genau, was da die Hintergründe sind, aber ich meine, die USA ist in ihrer Geschichte halt schon ein antiroyales Land, ja? Während Kanada, glaube ich, bis zum heutigen Tag immer noch schon ein wichtiger Teil des Commonwealth ist. Also es scheint fast so, als ob die sich sozusagen aus diesem Einflusskreis der britischen Royal Family rausziehen, so ganz kurz bevor die Grenzen zwischen Kanada und USA komplett geschlossen werden, nochmal so in der Nacht- und Nebelaktion mit Privatjet raus aus Kanada, raus aus dem Commonwealth, rein nach Kalifornien. Ne?
Also im Hintergrund sind auf jeden Fall irgendwelche Bewegungen am Laufen. Man sieht nur nicht genau, wo es hinläuft. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, aus sagen wir spiritueller Sicht oder philosophischer Sicht. Ob das nun ein Coup ist oder unsere Regierung, letzten Endes triggert das doch bei allen wieder dieses Narrativ, der Retter holt uns raus aus der Situation. Ich muss jetzt keine Verantwortung übernehmen, weil Q macht das. Oder die Regierung wird das schon richten. Mhm. Und das ist wieder genau das Gleiche. Weißt du, in der Esoterik, ich habe meine eigene Sendung über Willenskraft gemacht, weil die Esoterik hat Leute herangezüchtet, die alle, es ist alles im göttlichen Fluss, es ist alles in der Liebe, ich vertraue auf den Plan, weil sie nicht mehr sich trauen, irgendwas zu entscheiden. Zu entscheiden, das muss jetzt so und so gemacht werden, mit einer ganz eigenen, wenn du jahrelang an dir gearbeitet hast, wenn du dich selber hinterfragt hast, erforscht hast und irgendwann weißt, okay, da sind jetzt keine tiefen Programme mehr, wo ich irgendjemand manipulieren will, sondern ich maße mir an, ein kleines Stück Lebenserfahrung zu haben und zu sagen, so muss das gemacht werden. Und die meisten Leute haben sich das abtrainiert. Die haben keine Entscheidungskraft mehr. Und da ist jetzt Q eine wunderbare Ablenkung. Ah, Q wird uns retten. Die Amis kommen. Oder was auch immer. Ohne das in irgendeiner Form zu hinterfragen. Und ich finde das gefährlich. Ja, und das ist genauso gefährlich wie, ja, die Regierung wird das schon machen. Der Herr Spahn, der wird schon nicht umsonst Minister geworden sein oder so.
Okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja? Also geht es mir genauso.
Zumindest jedem Einzelnen mal die Frage zu stellen, geh mal in dich. Wo vertraue ich, wo hoffe ich auf einen Führer im Außen, der uns hier rausholt? Oder wo ist mein persönlicher Ansatzpunkt, wo ich etwas ändern kann oder wo ich mir den Raum, der mir gerade genommen wird, wieder nehme, wo ich mir erlaube, mal zu lachen, wo ich mir erlaube, mich auszudehnen oder meinen Raum zu fühlen. Wie oft hoffen wir, dass es jemand anders macht für uns? Und das ist immer noch gefährlich. Und etwas ganz anderes. Frage an euch, wie riecht es in deinem Zimmer? Jetzt, in diesem Moment.
Ist das eine Fangfrage?
Nein, das ist eine ernst gemeinte Frage. Du riechst es nicht mehr, weil unser System ist darauf eingerichtet, veränderliche Signale wahrzunehmen. Du betrittst einen Raum und dann riechst du, wie es da drin riecht. Bist du in dem Raum drin, nach 5 Minuten riechst du nicht mehr, wie es in dem Raum riecht. Richtig? Jetzt gehen wir in eine Situation hinein und wir müssen aufpassen, dass wir nicht vergessen, was wir hinter uns gelassen haben, wie viel Freiheit wir hatten. Weil irgendwann ist die Unterdrückung ein konstantes Signal. Und dann sagen wir, es war doch schon immer so. Und wir vergessen, ei, ich hatte ja mal Freiheit.
Ja, okay.
Ja? Na, Robert, du hast dich viel mit 11. September beschäftigt. Denk mal an die Zeit vor dem 11. September zurück. Was haben wir an Freiheiten dadurch eingebüßt? Wir haben uns viel Freiheit wieder genommen, aber es war ein Stück weit eine Scheinfreiheit. Jedes Mal, wenn ich auf dem Flughafen war und ich musste mich komplett ausziehen und ich musste meine Schuhe ausziehen, ich habe dummerweise ein langes Gedächtnis, da muss ich an den Schuhbomber denken. Wegen dem ist diese Flüssigkeitsbeschränkung eingeführt worden. Wegen dem ist die Schuhkontrolle eingeführt worden. Dieser Fall ist schon komplett vergessen worden. Aber über all die Jahre sind diese schikanierenden Kontrollen in den Flughäfen da gewesen. Und wir haben uns dran gewöhnt. Und ich habe jedes Mal auf dem Flughafen da gestanden und habe es mitgemacht, das Spiel, weil es ist doof, alleine den Märtyrer zu machen. Aber zu sehen, wie die Schafe da einfach durch die sage jetzt böse, Genickschussanlage laufen, ist ziemlich deprimierend. Und nochmal, passt auf, dass euch das nicht genommen wird. Führt Tagebuch, schreibt auf, was Freiheit ist, solange ihr euch noch erinnern könnt. Weil wenn es lange bleibt, könnt ihr das eines Tages nicht mehr erinnern.
Dann lieber doch die andere Version von Q, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ja, ich hoffe auch. Und also auf lange Sicht, kein System kann ewig bestehen. Das hat... Ja, ich reise durch Ägypten und dann sehe ich diese, der Herrscher sowieso, der hat diese Pyramide gebaut und die sind alle weg. Ja, auch dieses System wird irgendwann kollabieren. Aber ich hätte gerne in meiner Lebenszeit mit meinen Kindern Freiheit. Und ich wünsche jedem anderen auf diesem Planeten genauso viel Freiheit. Und ich möchte, dass das jetzt nicht verloren geht. All das, was wir uns erarbeitet haben oder was wir uns erkämpft haben oder andere erkämpft haben. Ja, wir stehen in vielen Sachen, sind wir viel, viel, viel weiter und freier als unsere Großeltern 1945 oder vor 100 Jahren gewesen sind. Aber wir sind gerade laufen Gefahr, das alles zu verlieren.
Gut, Andreas. Also das ist sozusagen dein Blick. Du weißt nicht, wo wir stehen, aber du bist hellwach und in alle Richtungen sozusagen offen.
Und, ja, also... es gibt einen Komiker aus Sachsen, der Mahner und Erinnerer, Olaf Schubert. Also ich möchte einfach die Leute zur Wachsamkeit aufrufen. Lasst euch das nicht nehmen und feiert das Leben, erinnert euch an das Leben und sucht Lebendigkeit in jedem Augenblick. Aber seht auch die Gefahr in dieser Situation und nehmt es nicht auf die leichte Schulter, was hier gerade passiert.
Super. Andreas, vielen Dank. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Oder wir machen hier einen Talk. Ich glaube, deine Gedanken brauchen mehr Raum. Vielleicht machen wir ein Einzelinterview. Wir machen das
bestimmt. Ja, gerne mal.
Ja, ja. Super. Ja, dann gleich an der Stelle der Hinweis, du hast ja mit Götz Wittneben bei Neue Horizonte, wir haben das Video auch bei Nuviso hochgeladen, Corona-Krise, Krise, Chance, was, wie hieß es noch?
Schicksal.
Schicksal, Krise, Chance, genau.
Genau. Krise, Schicksal, Chance, Coronavirus, genau. Mhm.
Fantastisch. Ja. Ich denke, ja, es
da haben wir ganz viel auch schon untergebracht, was das sein kann, wie man damit umgeht, wie man im Persönlichen umgeht mit dem, was jetzt gerade geschieht. Ja, genau.
Alles klar. Dann dir alles Gute nach Dresden und halt die Ohren steif.
Auf jeden Fall. Wir bleiben dran. Tschüss. Andreas.
Und dann geht es an dieser Stelle auch gleich weiter mit unserem nächsten Gast für heute. Den kenne ich schon einige Jahre und der ist eigentlich schuld daran, dass ich heute hier sitze. Der hat mich damals, als er Chefredakteur bei Secret TV und Nextworld TV war, mich geholt, dass ich da bei der Truppe mitmachen darf. Außerdem ist er ein genialer Autor und Filmemacher. Er hat mit Dieter Bröss zusammen den Film Revolution 2012 gemacht und ich bin saufroh, dass er, obwohl er jetzt im totalen Surferstress in Mexiko ist, dass er für uns jetzt Zeit hat. Und ich sage, hallo, liebe Grüße Christian, wie ist das Wetter in Mexiko?
Hi Jungs, hi Robert. Ja, das Wetter ist fantastisch. Bisschen bewölkt, aber im Schatten ganz angenehm. Nicht zu heiß.
Angenehme 25 Grad oder so, ja.
Du, ich kenne die Temperaturen gar nicht. Ich weiß, okay, lange Hose, kurze Hose oder Badeshorts.
Okay. Du bist also wirklich ganz unten in Mexiko auf der Bahia und dieser langgezogenen Halbinsel in Mexiko. Da bist du beim Surfen, aber jetzt wirst du deinen Aufenthalt da länger haben, so wie es ausschaut, ja?
Ja, ich komme ja seit 2016, komme ich immer jedes Jahr für 3, 4 Monate, manchmal 6 Monate hierher. Und ja, das war jetzt mittlerweile so ein Routineaufenthalt. Ich kam am 23. Januar hier an und hatte dann ein bisschen Zeit, weil mein Van kaputt war und der musste repariert werden. Und ich konnte mich jetzt noch nicht zu lange der Sonne aussetzen und hatte Zeit zu recherchieren. Und tja, und das war dann schon am 24. oder 25. war mir klar, dass der Urlaub eventuell länger dauern könnte, ja.
Okay.
Wo dann vielleicht auch gar nicht so ein Urlaub, auch gar nicht vielleicht so ein Urlaub wird, der klassische.
Woran hast du das festgemacht?
Das fing relativ unspektakulär an. Bevor ich geflogen bin, war ich noch bei meinen Eltern. Und meine Mutter meinte irgend so einen dummen Spruch von wegen, ich solle niemanden küssen oder umarmen auf dem Flughafen. Da wäre irgend so ein Virus unterwegs. Und mein erster Reflex war, ja, das ist jetzt wieder Schweinegrippe, Vogelgrippe, Ebola, irgend so eine Angstmache-Nummer, mit der jetzt Pharmakonzerne erstmal unterstützt werden sollen. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich jemanden getroffen. Das war eine nette Begegnung. Wir haben uns tatsächlich umarmt. Aber letztendlich ist aber dieses Meme stecken geblieben. Und ich habe dann gedacht, okay, ich schaue da mal nach. Was ist da dran? Oder was wird da jetzt für eine Sau durchs Dorf getrieben? Und bin dann relativ früh auf einem Forum, und zwar 4chan, sage ich das jetzt richtig, auf einen Beitrag gestoßen von einem angeblichen CDC-Insider der britischen CDC, also Gesundheitsministerium, der gerade frisch gebrieft wurde über das, was da in China wirklich passiert und wovon sie ausgehen. Und die ersten Zahlen, also der R0-Faktor und die Inkubationszeit, die sie zu dem Zeitpunkt kannten. Und man muss natürlich bei diesen anonymen Foren immer aufpassen. Das können alle möglichen Wichtigtour oder Gegenpropaganda, wie sagt man, Limited Hangout, all diese Dinge sein. Aber die Daten, die darüber kamen, das klang irgendwie authentisch. Nennen wir es einfach mal so eine Art intuitives Ding, dass da was dran sein könnte. Und als ich da gelesen habe, dass dieser R0-Faktor da größer, vielleicht definitiv größer als 2, größer vielleicht als 3 oder 4 ist und eine extrem lange Inkubationszeit, da ist mir schon klar geworden, dass, was sie auch später bestätigt hat, dass dieser Virus ja eigentlich schwer aufzuhalten ist. Und wenn dann nur unter massiven Maßnahmen. Wie tödlich oder wie weit er jetzt die Gesellschaft beeinflusst, das war mir alles noch nicht klar, aber das war mein erster Red Flag, wie man sagen würde, also mein erstes Situation, wo ich gesagt habe, okay, da ist vielleicht doch mehr dran. Das behalten wir mal im Auge. Und desto länger ich da recherchiert habe, desto mehr dieser roten Flaggen tauchten da auf. Was primär erstmal so war, dass, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, da waren vielleicht 40 Millionen, 20 Millionen unter Quarantäne in China. Und das wurden dann ganz schnell 100 Millionen, 200 Millionen, 400 Millionen. Und je höher das stieg, habe ich mir gedacht, okay, 2008, das war Lehman Brothers, das war eine Bank. Und jetzt ist da offensichtlich China als Motor der Weltwirtschaft unter massiven Stress. Also das kann noch diverse Implikationen mit sich führen. Und wenn dieser Virus nach Europa kommt, dann ist das auch recht wahrscheinlich, dass ich hier irgendwie in Mexiko stecken bleibe. Und das ist nun mal ein anderer Kontext, als ich ihn persönlich gewohnt bin. Und da muss man sich auch natürlich ganz anders vorbereiten. Und so habe ich dann, ich glaube, so Ende Januar angefangen, je nachdem, wie die Informationslage war, mich da schrittweise vorzubereiten.
Das, jetzt ist ja die Umgebung, wo du bist, die sieht ja nicht gerade sehr urban aus. Also bekommst du was mit, wie es in Mexiko ist? Also wie sind da die Beschränkungen? Was wird da getan? Wir erfahren hier von Mexiko im Prinzip gar nichts im Moment.
Ja, also die Reputation von Mexiko ist, dass sie da sehr verhalten vorgehen mit ihren Maßnahmen. Muss man auch immer fragen, wie sind die Zahlen, wie viel testen die? Das ist ja ein riesiger Faktor, um zu bestimmen, wie gravierend ist die Situation hier überhaupt. Und das sieht hier alles noch auch recht verhalten aus. Natürlich gab es hier auch schon die ersten Panikkäufe vor 3-4 Wochen in Costco, in Cabo. Das ist ja die südlichste Stadt, eine der größeren Zentren. Aber der normale Mexikaner, der hat gar nicht das Geld, irgendwie für einen Monat im Voraus Klopapier zu bezahlen. Und dadurch sind hier auch die Supermärkte noch alle gut bestückt. Die einzigen Restriktionen, die momentan hier durchgesetzt werden, sind, dass Bars alle schließen mussten. Einige andere Läden Verkaufsläden, aber das setzt ja, das ist auch Mexiko, das ist ja so mit den Gesetzen, wie das so durchgesetzt wird, das ist ja alles sehr flexibel. Und, aber die Bars, das haben sie schon recht akut durchgesetzt. Und das ist natürlich auch für die Leute hier, weil natürlich alles auf Tourismus basiert und die, ich sag mal, die Gringos, also die ganzen Expats, die Leute aus Kanada und USA, die natürlich hier ihren zweiten Wohnsitz haben oder regelmäßig auch genauso wie ich herkommen, um den Winter zu verbringen, die sind natürlich auch mehr oder weniger alle geflüchtet oder haben sich jetzt auch eingebunkert. Es gibt eine, es fahren regelmäßig Autos durch die Gegend, die auf Spanisch und teilweise auf Englisch eben auch verkünden, dass jeder da zu Hause bleiben soll, so weit wie möglich und Kontakt und Waschen, das übliche WHO-Programm. Ansonsten so von Leuten, die jetzt, sagen wir mal, auch hier regelmäßig kommt hier das Militär vorbei in ihren Humvees und machen hier mal Pause am Strand und einer von den Locals hat mit denen eben doch gesprochen und da gibt es dann eben auch so Gerüchte von wegen, dass da schon Vorbereitungen gibt, dass in 1 bis 2 Wochen hier auch ein strengeres Lockdown stattfindet. Und das könnte sich eventuell, und das ist jetzt meine etwas, worauf ich mich natürlich auch vorbereiten muss, diesen Strand, in dem ich bin, das ist ja mehr so ein Arroyo oder das ist ein trockenes Flussbett, in dem ich stehe, dass das als öffentlicher Platz gilt und dass das eben auch geschlossen wird. Und ich schätze mal, dass dann auch hier so eine Räumung stattfindet. Es sind natürlich nur noch wenige da von dem internationalen Publikum, was hier normalerweise sich am Strand tummelt und surfen möchte. Viele sind, haben den Weg ja, früher oder später dann Richtung Norden angetreten.
Christian, ich muss dazu sagen, wir sind im wöchentlichen Austausch, seit du da drüben bist, mehr oder weniger. Und ich weiß, wie du es einschätzt alles. Jetzt ist die Frage, hier kristallisiert sich langsam raus, dass mehr Leute sagen, das wird alles viel zu übertrieben, die Zahlen passen nicht zusammen mit den exponentiellen Rechnungen. Wie gehst du um mit dem Ganzen? Gehst du davon aus, dass jetzt die große Nummer erst vor uns steht?
Also das ist für mich natürlich auch ein Novum und wie man so sagt, ein schwarzer Schwan. Das haben wir einfach noch nie gehabt. Man kann ja eigentlich gar keinen Zahlen trauen, man kann gar keinen Nachrichten trauen. Das war auch ein Red Flag für mich, dass Facebook auch recht früh mit der WHO kollaboriert hat, um, sagen wir mal, Fake News aus dem ganzen Verkehr zu ziehen, Shadowbanning und so weiter. Also es unsichtbar zu machen für andere Leute, wenn man da, sagen wir mal, was Kritisches postet. Und ich muss sagen, also so wie es jetzt, sich jetzt gerade manifestiert, dass da eine starke Polarisierung stattfindet zwischen Leuten, die auch eben auch aus der Truther-Szene, nenne ich es jetzt mal ganz plakativ, die entweder sagen, okay, wir hätten eigentlich schon vor einem Monat handeln müssen oder die das komplette konträre Gegenstück, das ist alles übertrieben, das ist hier alles eine große Show. Mhm. Das ist jetzt einfach nur gemacht, um, sagen wir mal, die Wirtschaft zu resetten oder da jetzt diesen wirtschaftlich-gesellschaftlichen Paradigmenwechsel einzuleiten, eine neue Weltordnung, wenn man so möchte. Ich habe aufgehört, da mir darüber Gedanken zu machen oder da auch jetzt weiter zu recherchieren, ist das wahr oder nicht wahr, weil es letztendlich irrelevant für meine Situation ist, weil das, was da passiert, ob wir, wenn ich jetzt hier klare Evidenz hätte, dass das alles nur ein Fake ist, muss ich immer daran denken an 9/11. Ich denke, da sind wir alle irgendwo mal dran, haben wir uns mal festgebissen und versucht eben das auseinander zu klamüsern, was ist am 11. September wirklich passiert. Und Frank, du hast ja einen wunderbaren Film gemacht, der mich auch damals inspiriert hat. Und wir haben ja, Robert, wir waren ja auch immer im Austausch und es hat mich auch 10 Jahre gedauert, um mal zu hinterfragen, waren denn alle Fernsehbilder, die damals hier liefert worden, waren die echt oder war das also computergenerierte Bilder mit dazwischen gemischt. Und jetzt haben wir es mit einer Situation zu tun, die sich recht schnell entwickelt und jetzt sagen wir, wenn es Tatsache wäre, dass das alles nur ein Fake ist, wenn ich daran denke, wie lange es uns bei 9-11 gedauert hat, da irgendwie eine halbwegs kritische Masse zu erreichen, die das angefangen hat, den 11. September zu hinterfragen, dann halte ich es für relativ ausgeschlossen, dass wir in so kurzer Zeit eine kritische Masse erreichen, die anfängt, diese jetzige Situation außerhalb der Mainstream-Medien in Frage zu stellen und eventuell sogar so weit zu gehen, den Abbruch dieses Prozesses zu fordern. Ich denke, dieser Prozess ist angelaufen, der ist von langer Hand geplant. Ich denke persönlich auch von all den Daten, die ich da über die letzten Monate mir angeguckt habe, inklusive diesen bereits zitierten CDC-Insider, dass dieser Virus designed ist, also speziell auf diese Situation angepasst ist. Und dass wir hier schon einen Rollout der neuen Weltordnung sehen. Wie umfassend diese Transformation sein wird, darüber kann ich jetzt auch nur spekulieren. Das kann sich einfach nur auf gewisse recht oberflächliche Transformationen der Gesellschaft und des Wirtschaftssystems beschränken. Ja, das, wie einige meiner Freunde in Deutschland annehmen, die sagen, naja gut, dann sitzen wir jetzt einen Monat hier rum und danach geht das weiter und dann werden die Aktienkurse wieder in den Himmel schießen und dann geht der ganze Gulasch so weiter, wie er bisher gelaufen ist. Also da habe ich noch meine Schwierigkeiten. Also ich glaube schon, dass das vielleicht auch erst die erste Phase eines umfassenden Wandels ist, der von langer Hand geplant ist und der, man muss auch sagen, diese neue Weltordnung, das hat ja immer eine relativ negative Konnotation. Ja, ich bin ja auch nach 9-11 aufgewacht mit Alex Jones und den ganzen Vorstellungen, die daran haften. Und war ja auch immer mein Credo vor Jahren weg in der alternativen Medienszene. Immer so diesen Gedanken, okay, wir müssen die neue Weltordnung aufhalten. Ja, diesen Orwellschen Superstaat und was auch immer diese negativen Projektionen sind, die ich dazu hatte. Mittlerweile bin ich da ein bisschen relativierter und sage, okay, ja, dieses alte System, das hatte seine Sinnhaftigkeit für eine gewisse Zeit und wir brauchen ein neues Paradigma auf allen Ebenen, gesellschaftlich, medizinisch, wirtschaftlich, Finanzwesen. So, und ich kann einfach nur hoffen, und das ist meine persönliche Einstellung, dass ich da eine positive innere Ausrichtung habe und sage, in einer Phase des absoluten Chaos, was immer ein wichtiger Aspekt ist zwischen zwei stabilen Paradigmen, gibt es immer ein chaotisches Übergangsprozedere und dass da auch ganz viel Möglichkeiten drin stecken, Dinge eben auch besser zu machen. Und hoffen, dass wir eben nicht in so einen absolut kontrollierten Orwellschen Superstaat abdriften. Also ich versuche mich hier auf die Möglichkeiten, die das bringt, zu konzentrieren und zu gucken, okay, was kann ich jetzt in meinem Universum daran verbessern. Und was mir ziemlich oft durch den Kopf gegangen ist, ist, dieser Virus kommt ja jetzt der Legende nach aus China. Und die Chinesen haben für Katastrophe und Chance dasselbe Schriftzeichen in Mandarin. Soweit, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Und das ist so ein ganz tiefer philosophischer Aspekt, der offensichtlich da linguistisch mit verbaut wurde, dass nämlich in jedem umwälzenden, umwerfenden, umstrukturierenden, transformativen Prozess auch immer die Möglichkeit besteht, Dinge ganz neu und besser zu machen, als es vorher möglich gewesen wäre, wenn man in so ein starres System versucht, Stück für Stück umzustrukturieren. Ich war jetzt eine lange Antwort.
Ich weiß. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wir haben neulich erst drüber gesprochen. Da hast du gesagt, bei diesen alten Radios, wo man noch mit dem Ferritstab die Frequenz anpassen konnte, da war es dann so, dass der eine Sender war richtig drin und bis man zum nächsten Sender kommt, musste man durch eine Phase des Rauschens durch. Und irgendwann plötzlich ist die Frequenz wieder genau getuned und du hörst den neuen Kanal. Und wir sind jetzt rausgefallen aus diesem alten Chingdarasa-Bum-Bum-Sender, der uns permanent mit Spaß eingelullt hat. Und jetzt sind wir im Rauschen drin. Und das kann jetzt in jede Richtung kommen. Es kommt darauf an, in welche Richtung wir uns eintunen, ob es ein stabiles neues Signal gibt und welcher Marsch dann da geblasen wird. Das ist jetzt die Frage. Ja. Tunen wir also, uns bei Rammstein ein oder bei Florian Silbereisen? Also als gegenpolige Prinzipien. Ja, also,
dieses Konzept, das ist ja, also meine Arbeit damals am Film Revolution 2012 und dann später Solar Revolution, der Film, der daraus gemacht wurde, da diese Zusammenarbeit mit Dieter und vielen anderen Wissenschaftlern, die eben in diesem Film auch verbaut worden, das war ja für mich auch eine riesen Lernphase. Und wenn ein Aspekt hängen geblieben ist aus dieser Zeit, dann war es eben dieser, 2012, so fängt der Film ja an, ja, dass Dieter sagt, ich bin mir sicher, dass 2012 etwas Großartiges passieren wird und ein transformativer, großer Prozess. Ich weiß nur nicht, wann 2012 ist, so im O-Ton ungefähr. So, und da ging es ja immer darum, oder das ist ja auch immer die Message gewesen, mit der ich immer relativ oft konfrontiert wurde, auch durch die Arbeit an diesem Film, dass in meiner Lebenszeit nochmal ein größerer Paradigmenwechsel passiert. Ob das jetzt auf dem Maya-Kalender basiert, der auf den gregorianischen Kalender irgendwie angepasst wurde, und 2012 war immer nur ein Symbol. Aber das war immer in meinem Kopf im Hintergrund, und was Dieter mir damals beigebracht hat, aufgrund Beobachtungen in Chemie und Evolution allgemein und Chaos-Theorie, dass zwischen zwei stabilen Systemen, also wenn sich ein stabiles System in eine neue höhere Ordnung umwandelt, dass dort immer diese Zwischenphase ist, diese chaotische Zwischenphase, in der alles möglich ist, aber der von allen Himmel und Höllen alles möglich ist. Und das ist eben die größere Herausforderung, ist, sagen wir mal, diese chaotische Zwischenphase zu überstehen und damit zu wachsen.
Glaubst du, dass wir das kollektiv machen müssen oder jeder für sich oder beides?
Ja, das ist aus meinem persönlichen Weltbild, das ist ein bisschen komplexer, da müssen wir nochmal 15 Minuten ansetzen. Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Ich habe für mich selber die These aufgestellt, die auch auf gewissen wissenschaftlichen Tatsachen beruht, dass eben diese Chance besteht der parallelen Universen, parallelen Zeitlinien. Und dass wir quasi jeder von uns in Superposition, also sprich gleichzeitig in allen parallelen Universen existiert. Also die Vorstellung, dass ich jetzt hier völlig einzigartig bin, es gibt, glaube ich, aus dieser Theorie heraus viele Christians in vielen verschiedenen parallelen Universen. Und ich sehe das so, dass es verschiedene Zeiten, Knotenpunkte in der Zeit gibt, in denen man auf einen anderen Zeitstrahl abbiegen kann. Und auf welchen Zeitstrahl du abbiegt, muss nicht der sein, auf den ich abbiege. Es wird in euren Zeitlinien auch wieder einen Christian geben. Aber wo der jetzt zu euch spricht, wo der hingeht und welche Realität der sich rein tunt, auf welchen Kanal, also das ist die beste Analogie, wie ich das jetzt gerade kurz zusammenfassen kann. Aber letztendlich bringt es uns an einen Punkt der absoluten Eigenverantwortung. Der Prozess im Äußeren mit der ganzen Inszenierung drumherum ist einfach dieses Tor, in dem wir entscheiden, wer wollen wir jetzt in diesem neuen Paradigma sein? Welche Realität wollen wir rüberschiften? Weil für jeden alles prinzipiell möglich ist. Ich meine, die Welt ist momentan so verrückt, ich würde es nicht mehr wundern, wenn jetzt Außerirdische hier am Strand landen. Das würde jetzt nicht unbedingt noch den Wahnsinn, ja, Wahnsinn hat auch so eine negative Konnotation, aber diese
Ereignisrichte.
Diese verrückte Ereignisrichte nicht unbedingt weiter auf irgendein besonderes Peak heben. Ja, vielleicht schon. Ein bisschen. Ja, also dementsprechend, ich bin da offen und ich versuche einfach das Beste zu machen. Meine Herangehensweise war von Anfang an expecting the worst, but hoping for the best. Ich sag mal das auch andersrum, also das Schlimmste erwarten und das sich aber auf das Beste ausrichten.
Sag das mal mit dem Kamel nochmal. Erwarte das Beste, aber bind dein Kamel fest. Wie war das?
Well, ich glaube, das ist so eine sophistische Weisheit, die auch irgendwie bei mir im Prozess aufgepoppt ist. Also mein Prozess war psychologisch auch unglaublich interessant. Kann ich vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Aber der Spruch, auf den du hinaus möchtest, ist, ja, vertrau in Gott, aber bind dein Kamel fest. Also mach die Dinge, die du machen kannst, die jetzt sich einfach anbieten, und ob das jetzt Klopapier horten ist oder in meinem Fall die richtige Infrastruktur hier zu finden, damit ich eben auch 3-4 Monate im schlimmsten Fall hier auch irgendwie ganz komfortabel durchsurfen kann. Das mache ich einfach. Ich bin der Sohn eines Versicherungsmaklers und ich habe jetzt einfach ein bisschen investiert, was ich jetzt als Versicherung sehe. Ich habe sonst keine Versicherung. Ich habe keine Krankenversicherung hier. Keine Versicherung. Nicht mal meine Autos sind versichert hier. Aber die Versicherung war der jetzt einfach mal Geld in Nahrungsmittel und Wasser und diverses zu stecken.
Okay.
Ja. Ja, ich denke jetzt gerade darüber nach, wenn jetzt wirklich die Außerirdischen landen würden, würden dann mehr als 2 Leuten denn überhaupt noch Hallo sagen dürfen oder müssten die dann auch gleich sofort in Quarantäne und Isolation und würde man bei denen einen Test machen?
Ja. Spockgruß, schätze ich mal. Spockgruß aus 4 Meter Entfernung ist, glaube ich, ganz angebracht. Ja, genau der.
Christian, du, ich glaube, wir machen ein eigenes Gespräch draus, so ein eigenes Format. Die Gedanken müssen wir weiter aufziehen. Hast du eine Gruppe um dich herum oder bist du solo jetzt gerade hier? Hast du ein paar Leute, mit denen du auch deine Gedanken teilen kannst?
Ja, das war natürlich eine schwierige Situation von Anfang an. Weil ja, ich schon so eine Art Alarmist war, der von Anfang an gesagt hat, okay, egal was dran ist, das kommt zu uns. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass es zu uns kommt und dass das eventuell, oder wo es zuerst auftaucht, weiß ich nicht, wusste ich nicht, aber dass es eventuell meine Flüge an irgendeiner Stelle zerschlagen würde und dass das eventuell auch Konsequenzen ganz direkt vor Ort haben kann, das wurde mir relativ früh klar. War es aber trotzdem so, das ist natürlich im kollektiven Bewusstsein überhaupt noch nicht angekommen. Das war da überhaupt noch nicht angekommen, sagen wir mal Mitte Februar. Oder Anfang Februar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, willst du ja auch niemanden hier den Urlaub versauen, indem du ja anfängst, hier von irgendwelchen ungeklärten Virussituationen und möglichen Endzeitszenarien hier zu fabulieren. Also habe ich das natürlich nur Einzelindividuum, von denen ich glaubte oder mir sicher war, dass sie, sagen wir mal, das handeln können, die habe ich natürlich dann eingeweiht und die waren im Nachhinein tatsächlich auch sehr dankbar, weil ich glaube, die größte Vorbereitung war eigentlich mehr so eine Art Bewusstsein oder mentale Vorbereitung, dass eben sich Dinge ändern und dass man eben erstmal das verdauen muss und dass man vielleicht überlegt, welche Optionen habe ich hier in einem fremden Land, fremden Kultur, Dinge, die ich nicht so einschätzen kann, was kann ich hier machen, damit ich meine Position verbessern kann. Und die Leute haben das gemacht, wir haben uns dann alle darauf geeinigt, da einen gewissen Leitfaden zu haben, wie wir uns da kombinieren. Ich bin jetzt hier noch am Strand mit einigen Leuten, habe hier quasi meinen Outpost, also meinen Außenposten, wo ich noch meine Surfbretter habe und wo ich hier auch surfen gehen kann. Aber ich habe jetzt meine wirklich wichtigen Sachen und auch meine Wohneinheit, quasi mein Truck mit Wohneinheit, den habe ich bereits auf einen Hügel deponiert, auf einem privaten Grundstück, für den Fall, dass jetzt hier der Strand geschlossen wird, und dann habe ich dort alles da. Und ich habe eine Infrastruktur von vielen Menschen, die ich über die Jahre hier auch kennengelernt habe, zu denen ich eine sehr enge freundschaftliche Verbindung habe, und das hat uns natürlich auch nochmal zusammengespeist, die Leute hier am Strand, die sich eben von Anfang an vorbereitet haben und die sich gegenseitig updated haben, und ich habe auch so viel Support, Unterstützung empfangen, also mein ehemaliger Nachbar hat mir zum Beispiel sein kleines Auto hier hinterlassen, damit ich schneller Einkäufe und sowas erledigen kann, also das war schon eine sehr symbiotische Angelegenheit mit den Menschen hier. Und ich habe von Anfang an eben auch gedacht, okay, wenn ich jetzt hier feststecke, dann stecke ich eben auch mit diesen Leuten hier fest. Und habe da auch so gut ich konnte, Verantwortung übernommen, die Leute zu sagen, okay, ich weiß nicht alles, was hier abgeht. Da sind viele kontroverse Informationen, die kommen, aber nach meiner Einschätzung wird das früher oder später auf jeden Fall einen Effekt auf uns haben. Und und das hat die Gruppe schon zusammengeschweißt. Und ich bin froh, dass ich jetzt in so einem Netzwerk hier drin bin. Und ich habe viele Optionen. Das ist das Wichtigste. Und okay, die Option okay. Habe ich aber auch nur darum, weil ich von rechtzeitig da intuitives Gefühl hatte, dass das jetzt hier nicht die übliche Medienverarschung ist. Selbst wenn es Verarschung ist, dann wird die so überzeugend sein, dass die auch hier ankommt. So, das war letztendlich der Ausgangspunkt. Und ja, also macht euch keine Sorgen. Ich meine, ich bin in der Wüste. Es gibt so Dinge, die hier natürlich anders laufen als in Europa. Aber ich bin ganz gut aufgestellt. Ja.
Es ist gut zu wissen, dass es dir gut geht. Und wir sind im Austausch. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald sehen, und zwar physisch. Und dann machen wir eine große Reunion hier. Also in diesem Sinn, Christian, einen Gruß nach Mexiko. Tenga buen día y hasta la próxima vez, mi amor.
Gracias.
Ich wollte eigentlich amigo sagen, aber amor ist jetzt rausgekommen. Kann man jetzt sehen, wie man will. Alles klar. Ja. In diesem Sinn, bis bald, Christian. Gell? Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.
Ja, danke, Jungs.
Ciao,
Amado. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal über die tieferen spirituellen Aspekte nochmal im Detail reden können. Das, aber hey, wie die Leute das gerade wünschen.
Bin ich mir sicher, also, dass das passiert, ja. Also,
okay, Freunde,
bis dann, ciao.
Schönen Abend noch.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. So Jungs, jetzt sind wir wieder in trauter Runde zu dritt. All unsere Gäste gehen jetzt ihren eigenen Weg nach und es ist wirklich erstaunlich, also wie jeder anders umgeht und in welcher Situation sich jeder dann mit seinen Gedanken und seinen Einordnungen befindet. Also ich finde, wir sollten jedes Mal Leute dazu holen weiter und Meinungen sammeln, was hier gerade passiert, weil das ist Geschichte. Wir sind mitten History in the Making. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst jetzt so, weil wir schon in diesen Trott reinkommen. Na ja, ist halt so, gell? Aber das wird ganz dick in den Geschichtsbüchern stehen, ganz ganz dicke. Ja.
Ja, das stimmt, Robert. Und ich will vielleicht an der Stelle nochmal darauf verweisen, dass du ja auch sehr fleißig warst. Du hast ein Interview mit Eva Herrmann gemacht, mit Andreas Popp, mit Franz Hörmann. Das kann man schon auf Nuviso Plus alles sehen. Wird in den nächsten Tagen natürlich auch veröffentlicht. Und vielleicht, weil heute Samstag ist, einfach von mir auch mal an dieser gewohnten Nuviso News-Stelle die Bitte an euch natürlich, uns zu unterstützen mit einem Nuviso Plus Abo, damit wir hier natürlich auch weiterhin unser Programm, wenn auch im Moment eher im Notbehelf, aufrechterhalten können. Und sobald sich Gäste wieder zu uns ins Studio trauen, werden wir natürlich auch dann wieder fleißig Interviews von dort produzieren.
Und ich bretter nach Leipzig hoch.
Ja, wenn du raus darfst, Robert. Bei dir ist es ja noch etwas restriktiver als bei uns in Sachsen.
Das ist so krass. Es ist echt irgendwie so. Mr. Stoner.
Ja, man ist immer noch erstaunt über die Dynamik. Aber ich finde es echt interessant, so die Gäste, die wir auch am Start haben, die ja wirklich auch eine gewisse Vielfalt ausstrahlen, die auch an verschiedenen Orten auf der Welt sind. Und das finde ich ist auch das Gebot der Stunde. Kommunikation, wirklich dieses Ereignis aus verschiedenen Perspektiven sehen, sowohl von lokal als auch vielleicht, wie man das die ganzen Ereignisse bewertet. Finde ich super spannend. War auch heute wieder echt interessant, was die Leute gesagt haben. Und in diesem Sinne sollten wir es weiterhalten. Ne?
Okay.
Ich möchte noch einen Kommentar vorlesen. Oh yes. Unter unserer letzten Sendung hat Werner Peyer gepostet, wie sich doch die Zeiten ändern. Früher habe ich gehustet, um meinen Furz zu verdecken. Heute ist es umgekehrt.
Besser wird es heute nicht mehr. Jungs, ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns wieder in 2-3 Tagen, je nachdem, wie wir es eben hinkriegen. Und liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Heute etwas länger wie sonst, aber ich hoffe, die Infos inspirieren euch genauso wie uns. Bleibt uns treu, schaltet wieder ein hier beim Homeoffice und bis nächstes Mal. Ciao.
Tschüss.